Herzlich willkommen oder willkommen zurück bei Blutrausch. Schön, dass ihr auch diesmal wieder eingeschaltet habt. Folge 131 nunmehr. Ich glaube, es ist sogar die 150. insgesamt, die wir online haben, wenn man die ganzen Radio- und Sonderfolgen mitrechnet. Da ist schon was zusammengekommen in den letzten Jahren, seit wir unser kleines Podcast-Baby gestartet haben. Daniel, wie geht's dir? Wie siehst du das? 150 Folgen, so ungefähr unser Katalog mittlerweile. Krass, oder hättest du damit gerechnet?
Nee, abgefahren ist das auf jeden Fall. Wir hatten das ja ganz zu Beginn einmal, haben wir auch schon mal in einer Folge gesagt, also ich weiß nicht, es war Folge 30 oder so, da waren wir so komplett aufgeregt, weil man jetzt so richtig scrollen ja, konnte, weil man so richtig sowas sehen konnte, dass sich da was bewegt, dass es nicht nur so 4, 5 Folgen sind, die man hoch und runter schiebt. Und wir haben da noch ein bisschen so einen Jux rausgemacht, gesagt, okay, wenn wir da ein GIF rausmachen, dann ist es quasi so eine Endlosschleife. Und mittlerweile kannst du wirklich richtig scrollen, das ist schon ziemlich geil.
Ja, ich bin mir einfach der Sache heute nochmal bewusst geworden, was das für eine geile Reise war und wie gesagt, was wir mittlerweile auch für einen Katalog an Folgen aufgebaut haben. Und dann wollte ich mich einfach zum Intro dieser Folge nochmal ganz besonders bedanken bei euch Zuhörerinnen und Zuhörern, bei der Community, dass ihr das möglich gemacht habt und dass ihr ja auch möglich gemacht habt, dass wir eben so Erfahrungen machen durften wie ja, Chartplatzierungen in den Streaming-Plattformen. Das ist total krass, so als Hobbyprojekt gegen so große, ja, professionelle Produktionen, dass wir so Erfahrungen machen durften wie Live-Shows und so. Und die Reise ist ja noch nicht am Ende, aber ihr seid einfach so geil, dass ihr uns in diesen 3,5 Jahren mittlerweile so da durchgetragen habt. Macht so weiter. Und aber vielen Dank, ihr seid wirklich die Geilsten.
Das ist einfach so, Leute. Wir sind unfassbar dankbar und Fabian, wo du gerade Live-Shows erwähnst, weißt du eigentlich, was du für ein Glück hast?
Weil?
Folgendes in der Zwischenzeit geschah. Ich habe im Zuge des Umzugs vor einigen Monaten so eine alte Kiste gefunden. Und in dieser alten Kiste war so eine ganz alte Einwegkamera. Und ich sehe so auf das Ablaufdatum 2006. Und dachte ich mir, geil. Das könnten so richtig coole Bilder noch irgendwie von früher gewesen sein. Da haben wir noch nicht zusammen gewohnt, aber irgendwie so Uni-Zeit oder so.
Weißt du, von wann die ist? Ich weiß genau, wann die benutzt wurde.
Ja, oh nein, dann hast du wahrscheinlich eine genaue Idee davon. Die Scheiße ist nämlich, ich habe die tatsächlich abgegeben zur Entwicklung, was einfach 2 Wochen oder 3 Wochen gedauert hat. Und ich habe halt gefühlt jeden Tag nachgeschaut, ist das Ding endlich da? Das war ja sowieso total strange, überhaupt nochmal einen Film abzugeben. Habe ich Ewigkeit nicht mehr gemacht. So, ne? Muss man kurz überlegen, ob man das noch kann. Aber ist wie Fahrradfahren, verlernt man nicht. Ja, und unterm Strich irgendwie über Lichte, über Foto, wie auch immer das bedeutet, heißt. Und überlagert oder so war, glaube ich, der Fachbegriff. Und unterm Strich ist nichts dabei rausgekommen. Ich habe ein wenig geweint. Jedenfalls wollte ich dich mit diesen Bildern überraschen bei der nächsten Live-Show. So als New Footage, weißt du, so entdeckt, so irgendwie Lost Footage-mäßig, aber ja.
Ich erinnere mich.
Was war, wovon sind die denn?
Ich erinnere mich an einen Tag, wo es eine Einwegkamera gab und das war so ein total random Tag. Da haben wir im Garten deiner damaligen Ex-Freundin gegrillt und Fußball geguckt. Das war die WM 2006 und da gab es auf jeden Fall eine Einwegkamera.
Okay. Okay.
Lass uns nach der Folge nochmal drüber reden. Weil ich erinnere mich noch kurz daran, weil ich so Dinger irgendwie so selten in der Hand hatte oder einfach so lange nicht mehr gesehen hatte. Und deswegen ist mir der Tag so hängen geblieben. Auch weil die Zusammensetzung der Menschen so random war und ja.
Ja, abgefahren. Also woran du dich erinnerst, ja, würde zeitlich wahrscheinlich irgendwie hinkommen, aber ja, wie gesagt, schade, daraus wurde nichts. Ich habe halt gehofft, dass das ein bisschen so ist wie mit Joghurt. Man kann das eine Woche später noch essen. Da dachte ich mir so, okay, so knapp 20 Jahre später entwickeln geht klar. Aber nein, so ist es nicht.
Nachdem du ja in einer unserer vergangenen Live-Shows gestartet bist mit irgendwelchen Bildern aus unseren WG-Zeiten, die ich gar nicht mehr kannte, bin ich ganz froh, dass diese Bilder niemals mehr gesehen werden.
Ja, weißt du, ich hatte so einen Film vor Augen. Ich habe das genau mir vorgestellt, wie ich das machen würde. Und ich habe auch schon die PowerPoint durchgeklickt im Kopf. Und jetzt kann ich es ja im Prinzip schon sagen und euch allen, also daraus wird leider nichts. So ein Mist.
Gar nicht so schlimm. Ich wollte neben dem Dank an die Community, wie gesagt, bleibt so, macht so weiter, wächst auch gerne, kommt in die Community, wenn ihr noch nicht Teil davon seid, macht ein bisschen Werbung für uns bei True Crime interessierten Leuten. Wenn ihr richtig Bock habt, uns was Gutes zu tun, dann guckt mal in den Linktree, guckt mal nach Merch, da müssen wir demnächst auch nochmal tätig werden, so ein paar neue Sachen reinpacken. Wir haben da so ein paar neue Sachen im Kopf und ja, bleibt da mal am Ball. Und ja, wenn ihr uns wirklich was richtig Gutes tun wollt, dann bewertet uns doch bitte in der Streaming-App eurer Wahl, ob jetzt bei Spotify oder bei Podimo. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe das Podimo-Bewertungssystem noch nicht verstanden. Da kann man irgendwie, glaube ich, einzelne Folgen mit Prozenten werten. Macht einfach, bewertet uns da. Wir sind dankbar über jede gute Wertung. Das ist einfach eine sehr, sehr schöne Wertschätzung und eine geile Motivation für uns. Ich muss aber auch
Voll.
kurz noch Bezug nehmen auf unsere vorletzte Folge, Partynacht, da wo Martin Bach verschwunden ist. Und zwar wurde ich angeschrieben von einer Dame, die in Aukrug lebt, also in dem Ort, wo er gewohnt hat. Und die hat erzählt, dass sein Verschwinden durchaus noch ein Thema ist mittlerweile, auch nach all der Zeit. Also er wird immer noch quasi vermisst so von den Ureinwohnern. Und die Stimmung seiner Frau gegenüber, der Ex-Frau gegenüber, ist wohl nicht so die beste. Also die ist, kommt in diesen ganzen Theorien und Geschichten im Dorf wohl nicht so gut weg. Jetzt weiß man natürlich nicht, liegt es daran, dass man irgendwie wirklich einen konkreten Verdacht gegen sie hat, oder ist es, weil es halt jemand Zugezogenes ist? Du weißt, so in Dorfgemeinschaften, da werden die zugezogenen Leute noch 40 Jahre später mit Misstrauen beäugt. Oftmals zumindest. Aber sie hat da offensichtlich nicht den allerbesten Ruf gehabt. Also die Dame, die mir geschrieben hat, meinte sie, Martin Bachs Frau, die gilt da als, ja, sehr, sehr zickig und unfreundlich. Die hat wohl so in der Dorfkneipe gearbeitet und hat da nicht den allerbesten Ruf gehabt. Und wir hatten ja auch schon so ein bisschen den Vibe durch diese körperliche Auseinandersetzung, wo sie ihm den Autoschlüssel entrungen hat, dass das irgendwie auch eine, ja, auch schon irgendwie, weiß ich nicht, eine komische Art der Beziehung offensichtlich war. Oder ja, zumindest konnte man aus diesem Ausschnitt so ein bisschen den Eindruck gewinnen, also dass so Körperlichkeiten da vielleicht auch eine Rolle gespielt haben.
Ja, auf alle Fälle. Ich habe die Folge nochmal gehört und dachte mir dann auch beim Hören so, hey, wie krass zurückhaltend ich eigentlich reagiert habe auf das, was du mir erzählt hast. Weil so diese Aktion, die habe ich, glaube ich, irgendwie, das war auch nicht despektierlich gemeint, so ein bisschen aus Spaß, Karate-Move bezeichnet. Aber dass sie ihn so angesprungen ist, um ihn quasi dann irgendwie umzuwerfen und sich den Schlüssel zu schnappen, das geht ja mal gar nicht, weißt du?
Ja.
Und hinterher auch die Ohrfeige, also das finde ich schon. Beides, so wie es zumindest berichtet wurde, ein bisschen sehr krass.
Ja, kann man auf jeden Fall so festhalten. Es ist wohl auch so, dass sagt, wie gesagt, diese eine Quelle, ich kann da jetzt nicht ableiten, wie glaubwürdig das ist, aber ich habe jetzt erstmal keinen Grund zu zweifeln. Es ist wohl auch so, dass es allgemein bekannt war, dass die Ehe der beiden nicht so zum Besten stand. Deswegen vielleicht auch. Es ist eher unwahrscheinlich, dass sie in dieser Nacht zum ersten Mal von irgendwelchen Trennungsgründen oder Trennungsbestrebungen seinerseits gehört hat, weil offensichtlich da schon lange Zeit irgendwie der Haussegen sehr schief hing. Eine Theorie, die da wohl offensichtlich im Dorf rumgeistert, ist, dass Martin Bach zur Fremdenlegion gegangen sein könnte. Das halte ich für absolut wenig glaubwürdig oder fast schon unsinnig. Also es würde eine Sache erklären, es würde erklären, warum er nirgendwo mehr aufgetaucht ist, denn ich weiß nicht, ob du es weißt, wenn man das Auswahlverfahren der Fremdenlegion durchlaufen hat und angenommen wird, dann bekommt man sofort mit dem Eintritt in die Fremdenlegion eine neue Identität, dann ist man französischer
Naja,
Staatsbürger
ich weiß.
mit
Ja,
einem
ich
neuen
weiß. Und
Namen,
dann
mit einer
bist du.
neuen Geschichte, dann bist du jemand anders, so.
Ja, ich weiß. Und auch alle Straftaten, falls du welche irgendwie auf dem Kerbholz gehabt haben solltest, verschwinden dann sozusagen.
Weil du einfach jemand anders bist, ja. Also das würde dann eben sein Verschwinden erklären. Aber jetzt mal ehrlich, also das war ein ganz normaler Dorftyp, der so hobbymäßig Fußball gespielt hat. Das Auswahlverfahren der Fremdenlegion ist sehr hart. Da gibt es eine riesige Durchfallquote. Dann weiß ich auch nicht, warum ein Handwerker aus Schleswig-Holstein auf einmal Söldner werden sollte. Also das ist ja nicht so, dass das irgendwie, keine Ahnung, eine Pfadfindergesellschaft ist, sondern du verpflichtest dich nach den 1,5 Jahren Ausbildung auch auf jeden Fall zu 1,5 Jahren Kampfeinsatz. Also das ist, du gehst auf jeden Fall an irgendeine Front. So, warum sollte man das wollen, wenn man nicht jetzt irgendwie super abenteuerdurstig ist oder nichts mehr zu verlieren hat? Und er hatte ja viel zu verlieren. Er hatte dieses Haus, was ihm überschrieben wurde, wo er angebaut hat. Er hatte einen guten Job, er hatte eine Tochter, er galt als Familienmensch. Also eine schlechte Ehe sehe ich da nicht als Grund, so einen massiven Schritt zu gehen. Da lässt man sich halt heutzutage scheiden und dann ist gut. Er war halt so gut eingebunden. Ich sehe da nicht, warum er so einen krassen Schritt gehen sollte.
Ja, vollkommen richtig. Also das ist ein sehr guter Punkt von dir. Ich hatte es auch für ausgeschlossen. Wäre ein heftiges Extrem, muss man wirklich sagen. Und Dazu müsste man vielleicht auch, um das eher nachvollziehen zu können, ein bisschen mehr über seine Vergangenheiten Erfahrungen bringen. Also war er zum Beispiel bei der Bundeswehr, war er irgendwie fasziniert von diesen militärischen Dingen und so. Aber unabhängig davon, ich weiß ja nicht, wo die Recruiting Center der Fremdenlegion so tagen, aber ich würde mal vermuten, nicht in Hagen City im Industriegebiet. Und das alles würde ja nicht erklären, wie er dorthin gekommen ist.
In Marseille, denn ja, die sind in, also die
in Marseille. Wie kommst du von Hagen mal eben ohne alles und ohne dein Geld abzuheben nach Marseille?
Ja, so. Das könnte man eventuell noch per Anhalter irgendwie erklären oder so, ne? Aber es ist. Also in so einer Nacht- und Nebel-Aktion die Zelte abzubrechen, mit dem Plan zur Fremdenlegion zu gehen und dann irgendwie per Anhalter nach Marseille und sich da einzuschreiben, dann wie gesagt dieses Aufnahmeverfahren zu durchlaufen, das dauert 3 Tage, ist so die erste Auswahl, da fallen schon irgendwie 60% der Leute durch und dann geht's zur Grundausbildung, da fallen dann nochmal einige durchs Raster. Ich halte das wie gesagt für nahezu ausgeschlossen. Ich persönlich denke, ich habe da die Tage mit Steffen drüber gesprochen, mit unserem Sauerland-Korrespondenten. Ich persönlich bin am ehesten der Meinung, dass er da irgendwie durch die Gegend gelaufen ist, hatte schlechte Laune, weil die Party einfach irgendwie ihm nicht abgeholt hat. Der war angetrunken, der hatte Streit mit seiner Frau, der kannte sich nicht aus und ist dann da vielleicht irgendwie den falschen Leuten über den Weg gelaufen, auch vielleicht latent auf Krawall gebürstet, ja, aufgrund der Tatsache, wie der Abend gelaufen ist, ne? Oder tatsächlich die Frau / Familie hat was damit zu tun, aber das ist ja, das ist so die zweite Option.
Also ich glaube auch, er hatte einen Unfall oder irgendwie oder ist halt irgendwie an die falschen Leute geraten. Alles andere ist für mich wirklich undenkbar. Dass er vielleicht verschleppt wurde, okay, das könnte eventuell noch möglich sein. Das mit der Fremdenlegion halte ich für ausgeschlossen. Das finde ich auch so ein bisschen, es klingt für mich so ein bisschen nach einem Wunschszenario, dass man weiß, okay, er hat noch irgendwie irgendwas gefunden, wo er Halt findet oder so und weiß nicht, vielleicht gibt es da weitere Gründe, die wir jetzt hier nicht wissen, warum man das vermutet, aber ich halte es nicht wirklich für wahrscheinlich. Ich habe mal jemanden von der Fremdenlegion kennengelernt, das fand ich total spannend damals.
Ja.
Das war übrigens auch 2006 bei der Fußball-WM und da habe ich ja, wie du weißt, damals als Nachtwächter im Hotel gearbeitet.
Mhm.
Und es war ganz spannend, weil da einfach ganz viele Menschen auf Durchreise genächtigt haben, weil sie zu irgendwelchen Spielen wollten und so. Das war so eine absolute Ausnahmestimmung in Deutschland. Jeder, der es irgendwie live miterlebt hat und nicht irgendwie ein Kleinkind war zu der Zeit oder so, weiß, wovon ich jetzt gerade spreche. Es war eine super coole Zeit, wie ich finde.
Mega, es war und, ja, absolut ja, mega, ja.
Und das war so ein total unscheinbarer Typ. So ein auch nicht besonders groß, eher so hager, würde ich sagen. Total freundlich. Ne? Wir kamen halt ins Gespräch und hatte mir erzählt, dass er von der Fremdenlegion ist und dass er gerade Urlaub hatte. Warum sollte er mir das erzählen? Ne? Warum sollte er sowas erfinden? Keine Ahnung. War irgendwie ein cooles Gespräch.
Manchmal machen Leute sowas, aber ja, es kann natürlich sein, dass es so war. Mein Vater hatte einen guten Freund, der ehemaliger Fremdenlegionär war. Der war dann später Kneipenwirt, hat aber primär davon gelebt, dass er offensichtlich unter der Theke Waffen verkauft hat und ist dann auch wieder ins Gefängnis gekommen, weil das aufgeflogen ist. Auch ein sehr schräger Vogel, aber so der typische Abenteurer-Typ, wie man sich das vorstellt. Mein Vater hat ja generell, also so die alten Knastkumpane von dem, die dann immer wieder mal bei uns irgendwie waren oder auch teilweise genächtigt und gewohnt haben, das waren teilweise recht illustre Menschen, muss ich sagen.
Das glaube ich.
Da könnte man über den einen oder anderen auch lustige Bücher schreiben, aber gut, darum soll es nicht gehen. Wir machen einen lustigen Sprung heute von Aukrug in die Vereinigten Staaten.
Nach Füllkrug. In die Vereinigten Staaten, ja.
Ja, kennst du die Region Appalachia?
Nee.
Finde ich eine relativ, es gibt so einen YouTube-Kanal, Peter Santiniello heißt der Typ, der reist so durch Amerika und zeigt so, ja, so die Ecken von Amerika, die man nicht so kennt. Und ich gucke die Videos von dem unheimlich gerne. Und der hat eben auch so eine Videoreihe in Appalachia, das ist so eine Ecke so in relativ groß, die erstreckt sich von den Catskill Mountains in New York, das ist so im Bundesstaat New York, zieht sich dann durch die Blue Ridge Mountains, die kennt man aus diversen Liedern, über die Great Smoky Mountains, da werden wir heute sein, und geht dann durch Georgia, Alabama, Mississippi, West Virginia. West Virginia ist der einzige Staat, der komplett in Appalachia liegt. Diese ganze Region, die hat so den Ruf, so ein bisschen rückständig zu sein, so Hillbillies wohnen da, überall gibt's illegale Schnapsbrennereien und Methlabore, die Leute sind faul und dumm und ungebildet, also es hat so einen relativ schlechten Ruf. Und es ist so eine Gegend, die so ein bisschen im Sterben liegt, denn die war früher so ein großes wirtschaftliches Zentrum des Landes. Da wurde Kohle abgebaut. Aber Kohleabbau ist in Amerika genauso tot wie auch in Europa mittlerweile, Gott sei Dank. Und so schließen die ganzen Minen und die ganzen Leute, ja, verlieren ihre Jobs. Alles verliert so an Wichtigkeit, alles verfällt so vor sich hin. Florierende, ehemalige florierende Städte sterben aus und ja, es gibt eine große Landflucht. Viele junge Leute ziehen halt weg. Es wohnen halt wirklich nur noch so die viele ältere Menschen da. Es hat, wie gesagt, auch einen schlechten Ruf.
Ja, ich sehe mir gerade die Bilder an. Diesen Peter Santanello kenne ich auf jeden Fall vom Sehen, würde ich sagen. Ich habe den auf jeden Fall schon irgendwie zu Gesicht bekommen.
Ich habe dir safe schon mal links geschickt.
Bei YouTube. Oder? Ja, vielleicht daher, kann sein. Ansonsten würde mich jetzt mal interessieren, was der gute Martin uns dazu erzählen könnte. Also unser Freund in Sachen Live-Events, würde ich mal sagen, an der Stelle schönen Grüße gehen raus. Der ist ja auch sehr Amerika-affin und kundig und möglicherweise kennt er die Region. Da können wir mal drüber schnacken, Martin.
Ist eine Region, die eher nicht so touristisch ist. Also Binnentourismus findet da statt. Also Leute aus anderen amerikanischen Bundesstaaten fahren hin, gerade auch so nach West Virginia oder so. Die gehen dann da, die fahren dann so mit Quads durch die Wälder, gehen so Dirtbiken. Also so Naturtourismus wird da betrieben. Aber so Tourismus von außerhalb der Vereinigten Staaten findet da eigentlich nicht so sehr statt. Aber es ist eine Ecke, die ich wirklich schön finde. Also so genau das, was mir gefällt. Ne? Einfach Berge, unglaublich weitläufige, tiefe Wälder und ja, so
Hillbillys,
also Stabsbrennereien, das ist einfach perfekt für mich. Ja,
das ist genau dein Ding. Ja. Das ist The Hills Have Eyes mäßig, weißt du, kannst jeden Tag irgendwie ein bisschen Horror durchleben. Schön.
Ich sehe mich ganz da, toll. Ich sehe mich da in so einem Pickup-Truck mit offenem Hemd und Schrotflinte neben mir auf dem Beifahrersitz einfach durch die Wälder fahren, so schwarz gebrannten trinken
Top.
Und Ratten erschießen, die auf dem Grundstück sind. Das ist einfach genau mein Ding.
So, ja. Ich sehe dich da auch. Dann anschließend grillen und so. Also das Ding ist, Fabian, ich glaube aber, jetzt mal Spaß beiseite, ich glaube, das wäre eigentlich der perfekte Job für uns beide. Ich weiß, wir beide machen unsere Hauptjobs total gern und werden die auch niemals loslassen, aber so als so Reisebloggen oder sowas, ja. Das wäre, glaube ich, richtig cool.
Also dieser Peter Santinello, der macht das, der hat, wie gesagt, einen sehr großen YouTube-Kanal und der hat so einen Typen besucht in Appalachia, in dieser Ecke, Titus heißt der. Und der Typ, der wohnt so in so einem, also der wohnt einfach so ohne Strom, ohne irgendwas, in so einem alten Farmhaus und lebt von dem, was die Natur ihm gibt, hat so ein bisschen Anbau, badet im Fluss und läuft immer barfuß rum und hat irgendwie so ein Telefon eine Meile weiter an der Straße, was er dann so benutzen kann, so einmal am Tag oder so, ne? Und irgendwie ist das ein geiles Leben. Also ich ertappe mich dann immer dabei, es gibt noch so ein anderes Video über so eine Aussteigerkommune in Kalifornien, die halt auch noch Leute suchen, weil die langsam so ein bisschen aussterben, und ich ertappe mich dann immer dabei, dass ich kurz davor bin zu sagen, so ey, hier bin ich. Aber gut, noch bin ich nicht da, noch bin ich hier und sitze am Mikrofon.
Ich glaube, das Ding ist, Fabian, wir luken ja immer durch diese digitalen Medien in solche Welten hinein und haben die Möglichkeit, das so ein bisschen von außen digital touristisch zu betrachten, weißt du? Und ich glaube das wirklich, Fabian, dass dir der Internetzugang fehlen würde.
Das würde er.
Ich glaube, du kämst ohne Vertratung nach draußen, kämst du nicht so wirklich klar.
Das würde er.
Also würdest du schon irgendwann, aber ich glaube, das würde dir erstmal so hart auf die Nerven gehen.
Würde mir mega.
Schon allein deswegen, weil wir halt irgendwie per Morse-System oder so die Folgen aufnehmen müssten.
Würde mir mega fehlen, aber bei dieser Aussteigerkommune in Kalifornien ist es so, die haben Internet. Also die haben das ganz normal, die vermieten dann auch teilweise so bei Airbnb irgendwelche kleinen Hütten auf ihrem Grundstück an so Touristen und so, ne? Mhm. Wenn der Podcast irgendwie, warum auch immer, explodieren sollte und wir könnten davon leben und ich hätte dann stabiles Internet, ich würde sofort dahin ziehen, sofort. Egal, so. Durch diese Gegend zieht sich auf jeden Fall auch der Appalachian Trail. Das ist eine Wanderroute, die mich auch total anzieht. Da kannst du im Prinzip durch diese Appalachen, diesen Gebirgszug marschieren und diverse Bundesstaaten durchlaufen. Durch 14 Bundesstaaten, mehr als 3 Millionen Menschen wandern den jedes Jahr und du kannst da eine Strecke von 3500 Kilometern zurücklegen. Das ist schon extrem geil, wenn du da auch Bilder siehst, da geht dir das Herz auf. Es gibt auch ein, zwei Fälle, die auf diesem Appalachian Trail spielen, zu denen kommen wir noch. Wir sind aber heute, wie gesagt, in den Great Smoky Mountains in Tennessee, genauer gesagt auf dem Coohee. Das ist der indianische Name, der Cherokee-Name, indigene Name des Klingman Dome, der höchste Berg da in den Great Smoky Mountains. Davon habe ich dir ein Foto geschickt, da ist so eine Aussichtsplattform ganz oben auf dem Klingman Dome, ja, von der aus man dann so die Gebirgszüge überblicken kann. Absolut
Naja,
beeindruckende Natur. So.
ja, da mein Akku gerade leer gegangen ist, kann ich das Bild nicht beschreiben. Beschreib du es doch mal für mich, Fabian.
Ja, es ist, wie gesagt, die Spitze des Klingman Dome. Da gibt es einen Parkplatz und da gibt es diverse Wanderwege und die sind einmal um diesen Kauai, um diesen Berg selber. Die schließen aber auch an diesen Appalachian Trail an. Man kann also auch durchwandern. Und auf dem höchsten Punkt, unweit von dem Parkplatz, da gibt es so eine Aussichtsplattform. Da kommt man über eine lange gewundene Zufahrt hin. Das ist keine Treppe oder so. Das ist einfach so ein weitläufig gebogenes Rampensystem, über das man quasi geht, von dem aus man schon Ausblick hat. Und ganz oben ist dann der Aussichtspunkt, über den man dann die Great Smoky Mountains überblicken kann. Also so absolut beeindruckende Naturkulisse.
Ich sehe es gerade. Also das wirkt total futuristisch. Also es ist total, also was die Natur betrifft, maximal unbegründet diesen komisch gebogenen Autobahnstreifen. Also alle Siegener kennen die HTS. Das ist quasi die HTS in Extremform, würde ich sagen. Passt so gar nicht ins Bild, aber ist ein super cooles Fotomotiv, würde ich sagen. Und ja, ich glaube auch, dass man von da aus eine richtig schöne Aussicht hat.
Noch so ein Sehnsuchtsding von mir, wenn ich nicht schon in so eine Aussteigerkommune gehen würde. Es gibt in diesen ganzen amerikanischen und kanadischen Naturparks und Gebirgen, da gibt es Leute, die saisonal so als Firewatch arbeiten. Also es gibt so Wachtürme quasi, von denen aus man dann diese Berge und Wälder überblicken kann. Und der Job dieser Leute ist einfach, die werden da versorgt von der Naturschutzbehörde und deren Job ist einfach, in diesem Aussichtsturm zu sitzen. Und sobald die irgendwie Anzeichen von einem Waldbrand sehen, so eine Rauchsäule oder irgendwas, dann einfach Bescheid geben. Das ist dann quasi in den Sommermonaten einfach alles, was sie zu tun haben.
Ja, wir hatten uns vor Jahren, das war glaube ich noch vor Beginn der unserer Podcast-Karriere, drüber unterhalten und als wir so über Tiny House und sowas gesprochen haben, da hast du mir ein bisschen was davon mal geschickt. Ist auf jeden Fall ganz cool.
Ja, da gibt es auch, genau, da gibt es auch sehr, sehr geile Wohnprojekte, wo dann solche alten Watchtower umgebaut werden zu sehr, sehr geilen so Tiny House-Objekten. Tiny House ist ja eh so eine Faszination und Passion von mir. Aber egal, weg davon, hin zum heutigen Fall. Sehr langwieriges Intro jetzt. Wir sind in diesen Great Smoky Mountains. Wir sind im Jahr 1976, also etwas zurück in der Zeit, durchaus auch noch vor unserer Geburt. Und wir beleuchten einen der mysteriösen Fälle von Appalachia. Also Appalachia, die ganze Gegend ist dafür bekannt, dass da immer wieder mal Menschen verschwinden, dass es da auch viele ungeklärte Fälle gibt und man sagt auch, man soll auf diesem Appalachian Trail so ein bisschen aufpassen, da lauert Bigfoot und so. Also es ist alles so eine Gegend, die viel mit Mythen und mit auch einer gewissen Folklore und einer gewissen Vorsicht der Menschen irgendwie genossen werden muss.
Das wird ja immer besser, Fabian, ein richtiges Urlaubsziel.
Ja. Im Zentrum unserer heutigen Geschichte steht die 16-jährige Trenny Gibson, die sich auf einen anstehenden Schulausflug freut. Also die lebt da in Tennessee in der Nähe der Great Smoky Mountains. Die ist 16, die geht auf die High School. Und das ist so ein Mädchen, das in einem sehr, sehr gläubigen Haushalt aufwächst, die von ihren Eltern so relativ streng gehalten wird, also die selten zu Hause rauskommt. Und so sind solche Schulausflüge für die immer eine besonders gute Art, irgendwie mal was zu erleben. Und speziell jetzt zu dieser Zeit, da gibt es einen neuen Lehrer, das ist so ihr Lieblingslehrer, und der hat angekündigt, dass es irgendwie rausgeht in die Natur und sie ist generell ein Mensch, der gerne Zeit in der Natur verbringt, Ausflüge unternimmt, irgendwie so sich mit Pflanzen und Tieren beschäftigt. Und das ist also jetzt quasi perfekt für sie. Die Klasse weiß zwar nicht, wohin es geht, der Lehrer hat nur angekündigt, dass es so einen Naturausflug geben wird. Das genaue Ziel ist noch nicht sicher. Ist für Trenny aber wie gesagt auch egal. Die ist ja einfach so das typische Teenager-Mädchen, die mit ihrer Schwester und Bruder und ihren Eltern zusammenlebt. Der Bruder ist jetzt kurz davor, vor diesem Geschehnissen ausgezogen zum Studium, aber kommt immer wieder nach Hause und sie steht ihm sehr nah, das ist so der typische große Beschützerbruder. Die Eltern, wie gesagt, sind sehr, sehr gläubig und so gibt es im Sozialen relativ viele Einschränkungen für Trenny. So, die darf nicht Freunde mit nach Hause bringen. Kirche ist halt auf jeden Fall immer an der Tagesordnung und ja, also Partner oder sowas sind natürlich sowieso vollkommen tabu.
Verstehe.
Die Familie an sich steht sich aber offensichtlich sehr nahe und es wird jetzt irgendwie nicht unbedingt berichtet, dass sie da, weiß ich nicht, irgendwie drunter gelitten hat unter ihren doch sehr konservativen Eltern.
Mhm.
Sie besucht die Highschool, da hat sie auch ein relativ normales soziales Umfeld. Die hat jetzt nicht die allertiefsten Freundschaften, weil sie die ja im Privaten nicht pflegen darf, aber immerhin Leute, die sie dann auf der Schule sieht. Ihre Eltern erlauben ihr immerhin, in einem Einkaufszentrum in der Nähe zu arbeiten, in so einem kleinen Café, um sich ein bisschen Geld anzusparen. Sie will sich ein Auto kaufen. Sie hat den Führerschein kürzlich bestanden. Das ist ja in Amerika mit 16 Jahren möglich. Und um das zu finanzieren, um ihr großes Hobby auch vorantreiben zu können, sie spielt Cello und um diese Cello-Stunden zu nehmen, da muss sie einige Zeit fahren und dafür spart sie halt für das Auto.
Mhm, verstehe.
Jetzt steht aber, wie gesagt, der Natur- und Gartenbau-Workshop an, der von Mr. Dunlop geleitet wird. Das ist ihr absoluter Lieblingslehrer, das ist neuer Lehrer an der Schule. Auch noch ein relativ junger Lehrer, der ja von den Schülern einfach für seine offene und lockere Art geschätzt wird, was in den 70er Jahren wahrscheinlich jetzt auch nicht super selbstverständlich war, wo alles noch ein bisschen konservativer war. Ich stelle mir so vor, dass du quasi der Mr. Dunlop deiner Schüler an deiner Schule bist. So, ja.
Ich frage mal nach.
Es gibt noch einen Grund, warum sie dieses Fach einfach sehr, sehr gerne belegt. Wie gesagt, der macht so Naturkundesachen und sie möchte Landschaft und Agrararchitektur studieren. Also steht das dann schon irgendwie nahe, irgendwie so in dem Bereich zu arbeiten, draußen irgendwie was mit Natur und mit Landwirtschaft zu machen.
Hm. Also ich habe mir jetzt die Bilder nochmal parallel angesehen. Das ist schon wirklich eine richtig schöne Ecke, ne?
Ja.
Also ich finde, das ist auch so eine, dort zu leben, schreit eigentlich auch danach, was mit der Natur zu machen, beruflich, wenn man die Möglichkeit hat.
Ja, es ist, wie gesagt, es hat einen schlechten Ruf, auch gerade in Amerika selber, weil es auch durchaus Fakt ist, dass es da eine hohe Rate von drogenabhängigen Menschen gibt, aufgrund der Perspektivlosigkeit. Hm. Und eben auch relativ viele so Meth-Labore und auch Schwarzbrennereien. Also es ist auch schon durchaus eine Ecke mit einer relativ hohen Kriminalität. Aber immer wenn du Berichte über die Gegend siehst und so die Leute über die Gegend reden, dann sprechen die halt auch immer darüber, wie familiär aber auch alles ist. Die sagen halt, okay, es gibt natürlich hier viele schwarze Schafe, aber die Communities halten eigentlich alle sehr, sehr gut zusammen. Also jeder hilft hier dem anderen und alle sind offen für Fremde. Keiner wird hier schräg angeguckt, weißt du, das ist so, man ist offen und freundlich zu jedem und jeder hilft sich. Ich habe immer einen relativ guten Vibe, wie gesagt, wenn es da um die Ecke geht, aber das ist jetzt nur von außen betrachtet. Egal, es ist der 8. Oktober 1976. An diesem Tag steht dieser mysteriöse Schulausflug an. Keiner weiß, wohin es geht. Und erst während der Fahrt im Bus erzählt dann Mr. Dunlop, wohin es geht, eben auf den Kuohi, auf diesen Klingmans Dome, wovon ich dir eben die Bilder gezeigt habe. Tranny verabschiedet sich gut gelaunt von ihrer Mutter. Die wird an dem Morgen dann das letzte Mal von ihrer Familie gesehen. Sie hat eine Bluse, darüber einen gestreiften Pullover, ihre Lieblings-Adidas-Schuhe, das sind so blaue Laufschuhe. Und sie trägt einen weißen Kamm bei sich, der wird noch wichtig werden. Das ist ein hochwertiger Kamm aus hochwertiger Verarbeitung, den hat sie geschenkt bekommen. Den hat sie immer bei sich, sie hat so super langes, wallendes Haar und kämmt das halt immer mit diesem Haar. Außerdem hat sie einen, ja, so ein Schmuckstück, so ein Schmuckset. Eine Halskette und einen Ring aus Diamant und Saphir. Also das sind halt dann verschiedene Edelsteine, die da besetzt sind. Das trägt sie, das hat sie auch geschenkt bekommen. Das gab es zu Weihnachten, respektive zum Geburtstag. Das war so ein Kombi-Geschenk. Und da ist sie unheimlich stolz drauf. Das trägt sie quasi immer.
Ja, also auf jeden Fall ein sehr wertvolles Geschenk, so wie du es beschreibst. Und hier auf diesem Porträtbild, von dem ich ausgehe, dass sie es ist, hat sie ja auch so eine Herzkette an. Das ist ja vielleicht genau diese Kette auch.
Ja, genau. Im Bus ist die Stimmung dann richtig gut, als die Schüler erfahren, wohin es geht. Denn da in den Great Smoky Mountains, da verbringen sie alle gerne Zeit. Und speziell auch dieser Klingmans Dome. Das ist einfach eine Ecke, die besonders schön ist. Da gibt es angelegte Wanderwege, da gibt es Wasserfälle. Die Wälder sind einfach ja, so ein bisschen mystisch. Und das ist einfach eine bekannte Gegend. Und es gibt eben diesen geilen Aussichtspunkt. Und die sollen da sich frei bewegen können und verschiedene Pflanzenarten sammeln und kennenlernen und dann später mit Mr. Dunlop die besprechen.
Mhm. Cool. Cooler Trip.
Ja, richtig cooler Trip auf jeden Fall. Tranny sitzt ganz hinten im Bus mit Robert Simpson. Das ist ein Freund von ihrem Bruder. Der ist ein Jahr älter, der ist 17. Und der hat ihrem Bruder versprochen, so ein bisschen auf sie aufzupassen während diesem Trip. Den trifft sie auch ab und zu mal privat. Also der ist öfter bei Trannys Bruder gewesen und der holt sie dann manchmal ab und trifft sie in dieser Mall, wo sie arbeitet. Also der ist jetzt ja, am ehesten das, was so im Alltag ein Kumpel ist für sie. Sie ist das erste Mal ohne ihre Eltern jetzt länger weg, außer nur für einen Schul- oder Arbeitstag. Deswegen machen sich da halt alle so ein bisschen Sorgen und sind froh, dass Robert eben dabei ist, um aufzupassen. Am frühen Vormittag kommt der Bus dann auf dem Parkplatz an, in der Nähe dieses Aussichtspunktes, und die Schüler dürfen sich jetzt da frei bewegen und nach Möglichkeit Tiere und Pflanzen studieren, wenn sie es denn schaffen, Tiere zu sehen, die nicht besonders scheu sind und abhauen. Der Tag ist an sich eher kalt und nebelig. Die Temperaturen liegen knapp über 0 Grad an diesem Morgen. Es ist wie gesagt Oktober, es ist weit oben in den Bergen. Und so sollen alle auf den Hauptwegen bleiben, weil es halt auch ja einfach so rutschig feuchter Untergrund ist und dass sich da niemand irgendwie verletzt, sollen die Hauptwege benutzt werden und um eben die Gefahr auszuschließen, dass sich jemand verläuft, eben aufgrund der Witterungstemperatur, der Temperatur und Witterungsumstände wäre das eben nicht gut.
Verstehe.
Die sollen sich jetzt frei bewegen dürfen bis 15:30 Uhr, dann sollen wieder alle auf dem Parkplatz eintreffen und abfahren. Die machen sich jetzt auf den Weg und schwärmen quasi aus. Tranny ist erst mit Robert Simpson unterwegs, der wie gesagt so ein bisschen ein Auge auf sie haben soll und bittet den um seine Jacke, denn sie ist selber relativ dünn angezogen und hat dann irgendwie schon relativ früh das Problem, dass es kalt ist. Und die ja, essen dann auch irgendwie zusammen zu Mittag da an so einem Picknickpunkt, unterbrechen das dann aber, weil es anfängt zu regnen und Robert sich dann so ein bisschen zurückzieht. Er will da nicht im Regen stehen, sie bleibt unter so einem Baum stehen und da trennen die sich jetzt erstmal. Sie trägt weiterhin seine Jacke und soll dann gesagt haben, dass sie dann später zum Bus kommen wird.
Ja.
Um 13:30 Uhr wird sie über so einen Wanderweg gehend gesehen. Da treffen andere Schüler sie. Deren Namen kann ich dir jetzt nennen. Das spielt keine große Rolle für den Fall, aber das sind Scott Troy, Anita Round und Bobby Cothill. Das sind also drei Schüler aus ihrer Klasse. Die treffen sie da so 13:30 Uhr und die gehen ein Stück gemeinsam und laufen einfach da rum. Jetzt nicht unbedingt Richtung Parkplatz, sondern einfach generell. Die anderen wollen dann eine Pause machen. Tranny läuft weiter. Alleine so ein Stück Wanderweg runter und ja, die sind jetzt so einen guten Kilometer vom Parkplatz entfernt, ungefähr so, ja, vielleicht auch eineinhalb, das ist jetzt so nicht hundertprozentig zu sagen. Eine Gruppe von Mitschülern sieht, wie sie da irgendwie an so einem Waldweg hockt und irgendwie so in den Wald reinschaut, als ob sie da irgendwie was sehen würde.
Ja.
Dann kommen andere Mitschüler von hinten. Diese Gruppe, die sie gesehen hat, dreht sich um zu den anderen. Man begrüßt sich und als sie sich dann wieder Richtung Wanderweg drehen, ist Tranny verschwunden. Also quasi wie vom Erdboden verschluckt.
In wenigen Sekunden verschluckt.
Ja, vielleicht in einer Minute oder so. Also innerhalb von kurzer Zeit
Okay.
weg.
Also Sie sehen sie, sie steht dort oder bückt sich viel eher, dann werden sie abgelenkt durch andere Schüler.
Genau, man
Sie
unterhält sich
drehen sich
kurz,
nochmal um
begrüßt sich
und sie
kurz.
ist weg.
Exakt.
Wie weit ist sie von den Schülern entfernt ungefähr?
Ja,
Weißt du
schon so 100 Meter, also schon so ein Stück.
nicht? Also, ah ja, okay. Also es passiert nicht direkt neben ihnen,
Nein,
sondern
nein.
schon so wirklich, dass man vielleicht auch nicht alles hören würde oder so,
Genau.
wenn da irgendwas vorgefallen sein sollte. Okay.
Genau. Die fragen sich, wo sie sind und die müssen sowieso da vorbei an diesem Punkt, wo sie sie eben noch gesehen haben. Und sie gehen dann dahin und gucken in den Wald, ob sie Tranny da irgendwo im Wald sehen, tun sie aber nicht. Und sie denken, dass die wahrscheinlich auch nicht da in den Wald gegangen sein wird, weil es da relativ felsig ist und ja, sehr starkes Gestrüpp einfach diese Seite des Waldweges so überwuchert. Also eigentlich jetzt keine Ecke, wo man freiwillig reinlaufen würde. Die finden es also total bemerkenswert, dass sie da an dieser Stelle verschwunden ist und rufen jetzt ihren Namen. Die wollen wissen, wo sie ist, aber es gibt keine Antwort und so entscheidet die Gruppe jetzt für sich, dass die wahrscheinlich alleine zum Parkplatz zurückgegangen ist und man sie dann gleich da treffen wird. Die sind jetzt auch alle auf dem Weg zum Parkplatz und ja, denken jetzt erstmal noch nichts Schlimmes dabei.
Ja.
Am Parkplatz angekommen, stellen sie aber fest, dass Tranny nicht da ist. Also diese Theorie sich als falsch herausgestellt hat. Auch Robert Simpson ist noch nicht da. Der kommt dann aber kurz danach alleine und außer Atem. Und die Leute fragen ihn, ob er sie irgendwo gesehen hat, aber er verneint das. Also er ist dann irgendwie allein unterwegs gewesen.
Jetzt haben wir 15:30 Uhr, oder ist das ein paar Minuten vorher, oder wie ist das ungefähr?
Ja, es ist so 15:20 Uhr ungefähr. Also
Okay.
kurz vor der designierten Abfahrt.
Also man kann jetzt davon ausgehen, dass Robert Simpson deswegen aus der Puste war, weil er vielleicht sich beeilen musste, um eben pünktlich noch da zu sein.
Weil auch alles natürlich mit Steigung ist und er jetzt auch generell nicht die allerfitteste Person war, aber ja, auch weil er sich wahrscheinlich beeilt hat, ja.
Ja, es wäre einfach nur nochmal ein anderes Szenario, wenn die sich jetzt um 14.30 Uhr dort wieder getroffen hätten oder so, weißt du? Also dann wäre ja einfach noch Zeit verblieben sozusagen, aber nee, okay.
Zu so einer groben Timeline komme ich nachher noch, das spielt noch am Rande eine Rolle.
Okay.
Robert ist alleine und er sagt, dass er sich von Tranny eben getrennt hat, als es geregnet hat. Er wollte sich da irgendwie unterstellen, sie ist unterm Baum stehen geblieben, wo sie zusammen gegessen haben und wollte dann weitergehen. Er hat laut eigener Aussage niemand auf dem Rückweg gesehen, keine Mitschüler getroffen. Er ist nämlich von den Wegen abgegangen. Er ist nicht den Hauptwegen gefolgt, wie das der Lehrer vorgesehen hat, sondern er hat Bärenspuren gefunden und wollte denen dann nachgehen, weil er neugierig war und ist denen dann gefolgt, sagt er. Auch Mr. Dunlop, der Lehrer hat jetzt erfahren, dass da eine Schülerin verschwunden ist und ist sofort in Sorge. Er ist die einzig verantwortliche Aufsichtsperson. Das sind 40 Schüler, er ist allein verantwortlich mit denen und natürlich weiß er, dass er sich dann jetzt rechtfertigen wird müssen, wenn da eine Schülerin verschwindet. Also schickt er die Schüler nochmal in Gruppen los, er koordiniert das und die suchen nochmal so eine Stunde nach ihr ungefähr. Also mit seiner Koordination in Gruppen, also werden die Wege abgegangen, es wird gerufen, aber sie taucht nicht auf. Die Schüler sind aber auch nicht sonderlich beunruhigt tatsächlich, also es macht sich keiner großartige Sorgen um die, es geht relativ schnell so das Gerücht rum, dass Tranny wahrscheinlich von sich aus verschwunden ist, weil ihre Eltern einfach so streng waren, das ist allgemein bekannt, und dass sie vielleicht einfach diesem strengen Korsett entfliehen wollte und vielleicht auch einfach mal ein, zwei Tage nur wegbleibt, aber dann wiederkommen wird.
Und ist das denn, wie weit ist das denn von ihrem Zuhause weg? Also wie lang war die Fahrt dorthin? Ist das so ein
Das kann ich nicht en detail sagen, aber schon ein Tagesausflug, also schon auch über eine Stunde.
Oder wahrscheinlich eine Fahrt oder sowas, ja, von einer Stunde was, weil, also ich finde halt, dann ist es eigentlich nicht so wirklich einfach zu behaupten oder wirklich erwartbar, würde ich mal sagen, dass sie dann einfach so nach Hause schlendert wieder, weißt du, wenn sie ja mitten im Wald ist alleine.
Ja, definitiv nicht. Es gibt dann auch die Theorie.
Also der einzige Hoffnungs-, der Ankerpunkt wäre ja im Prinzip zu sagen, okay, man hat hier diesen Klingman-Dome, der quasi auch immer wieder Touristik anzieht, sodass er sich dann dass sie sich hätte anderen Menschen anschließen können.
Genau, das ist wahrscheinlich auch so ein Teil dieser Theorie, dass man halt sagt, okay, hier oben ist viel los, vielleicht hat sie die Zeit verbaselt, vielleicht verschwindet sie einfach mal einen Tag und man kommt ja hier weg, so, es ist ja viel Bewegung hier oben. Also selbst zu dieser Jahreszeit, wo es eben auf den Winter zugeht und das Wetter nicht so geil ist, selbst da ist da halt einigermaßen was los. Andere Mitschüler vermuten, dass sie vielleicht mit einem Jungen durchgebrannt ist, aber natürlich auch da sind, das ist alles so, das sind so Spekulationen, die immer schnell aufkommen, wenn jemand verschwindet, aber so ein Schulausflug ist jetzt ja auch nicht unbedingt der richtige Rahmen, um zu verschwinden, wenn man das planen würde, ne? Zumal auch sie hat jetzt kein Gepäck dabei, keine Kleider dabei, keinen Ausweis dabei. Ihre ersparten Sachen liegen halt auf ihrem Sparbuch, beziehungsweise sie hat einen Geldbeutel mit Bargeld noch in ihrem Zimmer liegen. Also sie hat nichts mitgenommen, was irgendwie Richtung Wegbleiben deutet, ne? Also das muss man auch ganz klar sagen. Nach einer Stunde Suche durch die Schüler und Mr. Dunlop, da ist immer noch nichts zutage gefördert. Also wird der National Park Service angerufen, also die Behörde, die sich darum kümmert. Und die Ranger suchen jetzt nach ihr und Tranny wird auch nach als vermisst gemeldet. Also auch die Polizei beginnt. Es wird eine Vermisstenmeldung rausgegeben. Nicht nur Park Ranger aus Tennessee, sondern auch aus North Carolina werden angefordert und zur Unterstützung abgezogen. Und so ja, rollt da relativ schnell eine große Suche an nach Tranny. Der Schulbus mit den Schülern fährt dann eben mit Mr. Dunlop zurück nach Knoxville. Das ist zumindest so geplant, also mit einiger Verspätung. Mr. Dunlop entscheidet sich aber in letzter Sekunde doch da zu bleiben, um die Suche zu koordinieren. Er fühlt sich halt einfach verantwortlich. Die Schüler fahren dann also im Schulbus alleine zurück.
Und man muss sich doch mal hier vor Augen führen, 1976, da gab es jetzt keine Handys, keine Absprachen, ne? Also nichts, wo er hätte sagen können, okay, ich rufe mal kurz in der Schule an und gebe den Kollegen Bescheid oder wie auch immer was, weißt du, informiere die Eltern.
Ihrer Familie,
irgendwas.
Ja. Es treffen relativ viele Helfer ein zwischen 18.30 Uhr und 20 Uhr. Da wird erstmal gesucht. Aber die Witterungsverhältnisse sind wirklich scheiße. Es regnet, es ist windig, es ist neblig. Man kann quasi kaum die Hand vor Augen sehen und das Gebiet wird zwar durchkämmt, aber ja, es ist von vornherein so ein bisschen aussichtslos. Man ruft natürlich auch nach ihr, aber man weiß, wenn sie sich jetzt nicht selber äußert oder sie in der Nähe der Hauptwege irgendwie ist, dann wird es bei diesen Witterungsverhältnissen sehr schwer, sie zu finden. Gegen 20 Uhr kann dann ihre Mutter informiert werden. Die ist dann mittlerweile zu Hause und irgendwer ist jetzt von der Schule aus dahin gefahren, um den Eltern Bescheid zu sagen. Die sind natürlich fallen aus allen Wolken und sind extrem sauer, dass sie so spät informiert werden. Aber wie du schon sagst, ne, es gibt keine Handys. Es ist dann auch irgendwie sind alles längere Wege als heutzutage.
Ja, genau.
Trannys Vater ist noch auf Geschäftsreise. Der kommt am selben Abend nach Hause. Und so wird er von einem Mitarbeiter der Schule am Flughafen quasi empfangen und mit der Neuigkeit konfrontiert, dass seine Tochter verschwunden ist. Also das ist dann quasi sein Willkommensgeschenk nach dieser Geschäftsreise.
Übel.
Er fährt nach Hause und hat keine Lust, untätig zu sein. Und so beschließen er und seine Frau direkt in diesen Park zu fahren, zum Klingman Dome, um sich der Suche anzuschließen. Auf Anraten der Lehrer hat man jetzt dann noch Klamotten für Tranny dabei, warme Sachen, falls sie sich verlaufen haben sollte, falls man sie findet, dass man sie dann direkt irgendwie mit vernünftigen Klamotten versorgen kann, weil man halt auch weiß, sie ist tendenziell eher ungeeignet gekleidet für diese Witterungsverhältnisse. Das ist natürlich auch so ein bisschen der Tatsache geschuldet, dass niemand wusste, wohin dieser Ausflug geht. Also sie hat sich da jetzt eher leicht angezogen für den Oktober. Und dann natürlich im Gebirge haut das dann nochmal anders rein, als wenn du irgendwie im Tal geblieben wärst.
Na klar.
Mittlerweile sind Spürhunde eingetroffen und die schaffen es auch, eine Geruchsspur aufzunehmen. Also die Eltern sind auch da und können jetzt quasi Klamotten von Tranny als Geruchssample für diese Hunde anbieten, sodass die nach der Geruchsspur suchen können.
Ja.
Gegen Mitternacht muss die Suche aber erstmal abgebrochen werden aufgrund der schlechten Witterungsverhältnisse. Und so geht es dann um 3 Uhr morgens am nächsten Tag weiter. Zwischen 0 Uhr, wo die Suche abgebrochen wird, und 3 Uhr wird das Eingangstor zum Park, zu dieser Region Klingman's Dome, das erste Mal geschlossen. Bis dahin hätte jeder diese Anlage betreten oder auch verlassen können, wie er gewollt hätte. Also es war quasi frei zugänglich die ganze Zeit.
Das heißt, dass dieses Gelände auch umzäunt ist?
Genau, ja.
Okay, das ist nochmal ein wichtiger Hinweis für
Also der
mich.
Parkplatz, die Rangerstation und der Aussichtspunkt.
Ja, okay.
Der Appalachian.
Aber man kann nicht über diese Wanderwege, die sie da eingeschlagen haben, quasi dieses umzäunte Gelände verlassen, oder doch? Oder weißt du wahrscheinlich
Doch,
nicht, ne?
man kann die Wanderwege führen quasi an dem umzäunten Gelände vorbei.
Ja.
Speziell auch der Appalachian Trail, der muss ja quasi immer bewanderbar sein. Wie gesagt, 3 Millionen
Ja,
Menschen
eben,
wandern
ne?
da jedes Jahr.
Ja.
Das ist auch einfach ein System von Wanderwegen, das muss man sich so vorstellen, dass da auch überall an diesem Appalachian Trail immer so kleine Hütten sind, so Shelter für Wanderer, die auch dann da bleiben können. Und die sind auch ausgerüstet. Also Leute lassen dann beispielsweise Bücher da liegen, die sie ausgelesen haben und nehmen neue Bücher mit. Leute lassen Kochgeschirr da, damit andere Wanderer dann das Geschirr nutzen können. Also das sind so kleine ausgerüstete Hütten. Da könnte man, wenn man jetzt da verschwinden würde in der Gegend, durchaus auch mal so ein paar Nächte verbringen. Das muss man immer im Hinterkopf behalten, ne?
Ja, okay.
Aber du kannst halt rein theoretisch dieses Gelände, dieses Aussichtsgelände und die Rangerstation, wenn die Tore zu sind, nicht verlassen und auf die Wanderwege kommen, wenn du da drin eingeschlossen wärst.
Also gesetzt im Fall, dass sie in dieser Zone sein sollte, käme sie über Nacht nicht raus.
Genau.
Aber sollte sie irgendwie auswärts sein oder irgendwie außerhalb dieses Bereichs, dann wäre das eigentlich quasi egal.
Genau. 3 Uhr morgens geht's weiter. Noch immer sind die Witterungsverhältnisse ja furchtbar. Man durchkämmt das ganze Gebiet, die Wanderwege, auch die entgegengesetzten Richtungen, auch ja den Parkplatz und die Täler. Also man sucht in einem Radius von 17 Kilometern tatsächlich, also relativ weitläufig. Da werden dann auch Flüsse abgesucht und auch es gibt ja diese Eisenbahnbrücken, diese typisch amerikanischen Holz-Metall-Eisenbahnbrücken, wie diese Monon High Bridge aus unserem Delphi-Fall. Das wird alles untersucht, man findet aber niemanden. Es werden Hänge untersucht, die Nationalgarde, das ist so eine Bereitschaftsarmee in den Vereinigten Staaten, also quasi eine Armee von Ersatzleuten, die halt mal irgendwann gedient haben in der Armee, aber dann so sich bereithalten für den Ernstfall.
Also Reservisten.
Reservisten, das Wort habe ich gesucht, ja. Die werden angefordert, die unterstützen auch immer wieder bei so Naturkatastrophen oder bei solchen Suchaktionen. Die schicken Helikopter für die Suche, aber es gibt noch keine Wärmebildkameras oder sowas zu der Zeit und aufgrund des dichten Nebels und der dichten Vegetation können die Helikopter quasi nichts ausrichten. Also die sind,
Keine
ja.
Schnitte, ja.
Irgendwann nachmittags an diesem 9. Oktober hat man dann Glück, das Wetter wird besser, es wird sonniger, es klärt sich auf, der Nebel verschwindet. Und man untersucht jetzt diese Stelle, wo man Tranny das letzte Mal gesehen hat. Erst jetzt wird die untersucht, warum auch immer. Dieser Ort, wo die Mitschüler sie so gesehen haben und wo sie dann vielleicht im Wald verschwunden ist. Man findet diese Farngewächse, die da am Wegesrand wachsen, also diese hohen, ausufernden Bodendeckergewächse, Farne. Und die sind teilweise geknickt, also als ob da tatsächlich jemand durchgelaufen wäre. Man findet eine Bierdose mit einem Rest drin und man findet drei Zigarettenstummel. Also es sieht so ein bisschen aus, als ob da vielleicht jemand gewartet hätte auf jemanden oder etwas.
Ja, oder dass da Menschen Zeit verbracht haben.
Oder
Zum
so,
Beispiel
ja.
Dranny und Robert. Sie wussten ja mal zumindest, dass es einen Ausflug gibt und es ist ja auch möglich, dass Robert da ein bisschen Bier geschmuggelt hat.
Ja, von Robert hatte sie sich offiziell zu dem Zeitpunkt ja getrennt, aber das ist natürlich auch nur seine Aussage. Also das müssen wir auch im Hinterkopf behalten.
Ja.
Offiziell hat nach Befragungen keiner der Schüler Bier dabei gehabt, aber die hätten das wahrscheinlich auch nicht unbedingt zugegeben. Und was ein bisschen für deine Theorie spricht, ist, dass durchaus bekannt war, dass Robert und auch Tranny verbotenerweise ganz gerne mal geraucht haben. Also diese Zigarettenkippen könnten durchaus von denen stammen.
Ja.
Die Ermittler sind aber total unschlüssig, warum man an dieser Stelle den Wanderweg hätte verlassen sollen. Es ist unwegsames Gelände. Wie gesagt, es gibt da sehr starken Bewuchs und selbst wenn man da den Weg fortsetzt, ist das Gelände steinig und abschüssig und jetzt nicht unbedingt eine Ecke, wo man die einlädt, um daherzulaufen.
Ja, um heimlich zu rauchen.
Ja, möglich, aber das wäre.
Aber es kann auch sein, dass da jemand rumhing und was auch immer da gewartet hat oder.
Genau, das kann auch sein.
Ja,
Das ist die Theorie erstmal, von denen die ausgehen. Wieder werden Spürhunde eingesetzt. Jetzt, wie gesagt, bessere Witterungsverhältnisse und wieder gibt es Geruchsproben von den Eltern. Und sechs Hundeteams beginnen jetzt mit der Suche. Drei dieser Teams nehmen eine Geruchsspur auf. Kann natürlich sein, ne? Ich meine, sie hat sich da den halben Tag bewegt. Da wird sie an mehreren Orten gewesen sein, also auch an mehreren Orten ihren Duft hinterlassen haben.
Ja.
Eine Spur beginnt da, wo sie ins Gebüsch gelaufen sein soll und führt bis zum Parkplatz. Eine weitere führt am Parkplatz vorbei bis zu dieser Aussichtsplattform, die ist so einen guten Kilometer vom Parkplatz entfernt, also um jetzt mal so die Relationen so zu haben.
Ja.
Und eine dritte Spur führt auf einen anderen Wanderweg unterhalb der Hauptwege und die endet an einer befestigten Straße, also einer asphaltierten Autostraße. Und auch da, genau da, wo die Spur endet an der Straße, werden acht Zigarettenstummel gefunden, gleiche Marke wie die, die man oben im Gebüsch gefunden hat. Es entsteht jetzt also die Arbeitshypothese, dass Tranny entweder sich selbstständig dorthin bewegt hat, dabei geraucht hat und dann da auf jemanden gewartet hat und in ein Auto gestiegen ist, oder dass sie von irgendjemandem da an diesem Gebüsch abgefangen wurde, der da auf sie gewartet hat, geraucht und Bier getrunken und sie dann zu dieser Straße gebracht hat. Da auch vielleicht geraucht, auf jemanden gewartet und dann in ein Auto gebracht wurde. Also, dass sie da wahrscheinlich in ein Auto gestiegen ist, weil es eine Bundesstraße ist und da die Spur endet und dass da auf jeden Fall irgendwer geraucht hat, offensichtlich gewartet hat, das scheint klar. Aber war sie das oder war das vielleicht ein anderer?
Ich finde halt, dass acht Zigarettenstummel ziemlich viele
Das ist
sind.
relativ viel, da hat jemand lange
Also
gewartet,
das
ja.
ist, ja, und wenn du da jetzt, also sagen wir mal, da war jetzt so der geheimnisvolle Fremde, der sie verschleppt hat oder was, der würde doch jetzt nicht sich da gemütlich noch hinstellen und dann noch acht Zigaretten nacheinander rauchen.
Ja, meine Theorie wäre tatsächlich eher, wenn man davon ausgeht, dass jemand sie verschleppt hat, dann würde ich das eher so lesen, dass jemand oben an dem Wanderweg gewartet hat, daher das Bier und die drei Zigaretten, und sie dann mitgenommen hat und zu dieser Bundesstraße geführt hat. Und da hat schon jemand gewartet und der hat in dieser Gesamtzeit acht Kippen geraucht.
Der die gleiche Marke raucht.
Genau. Ja,
Ist
das
möglich.
halte ich
Ja, auf jeden
für
Fall.
wahrscheinlicher, ja.
Ja, ich könnte mir noch vorstellen, acht Zigaretten klingt nach mehreren Personen.
Oder das, ja.
Also, das wäre halt auch die Möglichkeit, ne? Ja.
Ja, am 12. Oktober wird dann das FBI eingeschaltet, denn Nationalparks unterstehen der Zuständigkeit von Bundesbehörden, deswegen fängt dann da automatisch das FBI an, nicht das lokale Sheriffsbüro. Also es ist ja normalerweise so, wenn jetzt beispielsweise ein Mord begangen wird in irgendeiner Kleinstadt, dann kann das FBI nicht einfach so ermitteln, sondern der ortsansässige Sheriff muss das FBI anfordern. Aber bei diesen Parks, die einfach von der Jurisdiktion her direkt den Bundesbehörden unterstehen, ist direkt das FBI zuständig.
Ja, ich glaube, das ist halt so ein klassischer Filmkonflikt, den wir zigfach in irgendwelchen Filmen gesehen haben und wahrscheinlich nie so richtig nachvollziehen konnten, weil wir einfach in Deutschland groß geworden sind. Aber es schreit ja nach genau dieser Situation.
Ja.
Genau. Lokale Polizei trifft auf Bundespolizei und sagt so, hey, was macht ihr hier?
Ja, in dem Fall gibt es halt keine Zuständigkeitsgerangel, das FBI ist direkt zuständig.
Ja.
Die haben jetzt dann, wie gesagt, aufgrund der Duftspuren auch so die Arbeitstheorie, dass es auch sein könnte, dass Tranny, wie gesagt, die eine der Duftspuren hat zu dieser Aussichtsplattform geführt. Und unterhalb von der Aussichtsplattform ist so ein, in der Säule ist so ein Wartungsraum. Und eine FBI-Theorie ist, dass sie vielleicht von dem Wanderweg dorthin gebracht wurde, in diesem Wartungsraum festgehalten und gefangen gehalten wurde, bis die Suche beendet war erstmal und dann nachts erst zu dieser Bundesstraße gebracht wurde. Aber das würde ja bedeuten, dass irgendwer der Parkangestellten involviert sein müsste, denn der müsste ja den Schlüssel für diesen Wartungsraum haben. Also
ja.
Es gibt auch nichts, was darauf hindeutet. Ich glaube, das FBI will einfach nur diese verschiedenen Duftspuren sinnvoll erklären können.
Ja.
Eine Theorie, die auch rumgeistert, besagt, dass sie sich einfach verlaufen haben könnte und dann dem Weg zum Aussichtsturm gefolgt ist und von da aus dann wiederum vom Weg abgekommen ist und zur Bundesstraße gekommen ist. Dann hat sie da quasi ein Auto gesehen, also Scheinwerfer im Nebel, hat das Auto gestoppt und ist dann da zufällig Opfer geworden. Also ein opportunistischer Täter saß da im Auto und hat sich gedacht, das ist meine Chance. Das ist natürlich, ja, das wäre natürlich wahrscheinlich von der Wahrscheinlichkeit her, wenn man das ausrechnen würde, sehr, sehr unwahrscheinlich, dass man dann ausgerechnet bei so einem Kriminellen ins Auto steigt, aber es kann halt durchaus passieren, ne? Also jetzt die Theorien halt, sie hat sich verlaufen, sie ist weggelaufen, sie wurde entführt oder sie ist eben, hat sich verlaufen, ist zur Bundesstraße gelaufen und jemand hat sie mitgenommen, hat vielleicht gesagt, ich fahre dich nach Hause und hat dann irgendwas anderes mit ihr gemacht. Robert Simpson wird befragt, allerdings nicht so eingehend, wie das vielleicht gut gewesen wäre, denn Robert Simpson ist der Sohn des Bezirksstaatsanwaltes und wird von seinem Vater da aus den Ermittlungen relativ gut rausgehalten. Also der muss sich nur selten den Befragungen stellen und wird auch sehr, sehr wohlwollend betrachtet von der Polizei.
Ja.
Und der widerspricht sich immer wieder, also der hat ja dann irgendwann erzählt, dass er diesen Bärenspuren gefolgt ist und deswegen Tranny allein gelassen hat. Dann hat er irgendwann gesagt, dass es wegen des Regens gewesen sei, weil er sich woanders unterstellen wollte. Die Ermittler können das nicht nachvollziehen, auch die Lehrkräfte können das nicht nachvollziehen, weil niemand, der in dieser Region groß geworden ist, aufgewachsen ist. Also wenn du da aufwächst in Appalachia, dann kennst du die Gefahren der Natur. So, dann weißt du, okay, es gibt halt auch hier wilde Tiere, die gefährlich werden können. Und gerade Bären, gerade so kurz vor Winterschlaf, in der Zeit, wo die vielleicht auch Hunger haben, wo Beutetiere sich auch so zurückziehen, da könnten die eher gefährlich werden. Und die sagen, es ist super unwahrscheinlich, dass jemand, der hier aufwächst, Bärenspuren folgt, ohne bewaffnet zu sein, alleine, ohne irgendwie Erste-Hilfe-Sachen bei sich zu haben. Das ist eigentlich sehr unglaubwürdig.
Würde man nicht machen, ja.
Doch dazu,
ich weiß nicht, sind Bären überhaupt nachtaktiv?
Ja, die meisten Raubtiere sind ja nachtaktiv.
Die meisten schon, ne? Genau. Also von daher ist halt vielleicht die Gefahr nicht allzu groß, aber trotzdem würde man das nicht machen, ne?
Ja, wobei ich habe auch schon Naturaufnahmen gesehen, wo Bären tagsüber gejagt und gefischt
haben. Ja, ich nämlich auch, genau.
Ich denke, dass die da keine Unterschiede machen. Dann gibt es ja immer noch Schüler, die sagen, dass Robert außer Atem war, als er am Parkplatz eingetroffen ist und das könnte auch so ein bisschen ja auch dazu passen, dass er vielleicht da irgendwas mit Tranny gemacht hat.
Ja, eben, ne?
So oder so, die Timeline ist auf jeden Fall so. Die letzte bestätigte Sichtung von Tranny war 14.40 Uhr. Die Schüler sind 15.20 Uhr am Parkplatz eingetroffen. Also so, da haben sich alle getroffen, auch Robert. Und dieser Weg, den ist Trannys Familie später abgegangen, die brauchen 30 Minuten für diesen Weg. Das heißt, innerhalb von 40 Minuten ist sie verschwunden ungefähr, aber 30 Minuten Fußweg, also es gibt ein 10 Minuten Zeitfenster, das nicht erklärbar ist. So.
Ja.
Das, also, was auch immer passiert ist, sie ist in einem sehr, sehr kurzen Zeitfenster verschwunden.
Ja.
Das muss man halt auch im Hinterkopf
haben. Das ist, ja, ich sag mal, das Zeitfenster ist ja wirklich ganz gering. Das ist ja nur diese eine Minute eigentlich streng genommen gewesen. Aber ja, verstehe, sie hätte also quasi diesen Weg easy bewältigen können und hätte noch 10 Minuten Zeit gehabt, um zum Bus zu kommen.
Genau.
Ja.
Trannys Vater hat ganz gute Verbindungen. Der hat mal vor Jahren für Jimmy Carter gearbeitet. Jimmy Carter ist zu diesem Zeitpunkt Präsident der Vereinigten Staaten. Und so macht der auch Druck auf den Gouverneur von Tennessee und die Suchmannschaften, die sind massiv. Knapp 1000 Suchkräfte, Hunde, Hubschrauber werden eingesetzt, aber es bleibt einfach dabei, es gibt keine Spur von ihr. Mhm. Über den Winter stellt man die Suche ein, das wäre absolut sinnlos. Also so ab Anfang November muss die Suche eingestellt werden aufgrund der Witterungsverhältnisse, Schneefall, Eis, Kälte, da würde man nichts zutage fördern können. Und so muss man bis zur Abtauphase im April 1977 warten, um dann quasi die zweite Suchphase einläuten zu können.
Ja, aber was erhofft man sich dann noch? Also ehrlich gesagt, muss man ja schon wirklich sagen, so lange alleine in der Wildnis überleben, obwohl es diese Hütten dort gibt, weiß nicht, ob das realistisch ist, oder?
Ja, da geht es dann natürlich ab einem gewissen Zeitpunkt auch nur noch darum, da eine Leiche zu finden. Ne?
Ja, okay.
Einfach für die Klarheit und um jemanden beerdigen zu können.
Vernünftig bestatten zu können, ja.
Genau. Erst Anfang Mai ist der Schnee vollständig geschmolzen, sodass man dann wirklich, wirklich suchen kann. Aber auch die Suche bleibt erfolglos, obwohl auch über 300 freiwillige Leute an der Suche teilnehmen. Da wird nichts gefunden. Und die Ranger sind sich sicher, die sagen, der Park wurde so gut abgesucht, diese ganze Region um den Berg herum, um den Park herum, die hätte da auf jeden Fall gefunden werden müssen. Die muss also entweder selber da weggegangen sein oder verschleppt worden sein. So richtig Verdächtige, was passiert sein könnte, wenn sie verschleppt worden wäre oder was passiert ist, gibt's aber nicht. Aber in der Folgezeit verhalten sich einige Mitschüler relativ seltsam und lenken dann auch so das Interesse der Polizei auf sich. Es gibt, wie gesagt, viele Mitschüler, die so die Theorie verbreiten, dass sie selbst verschwunden ist. Dagegen spricht aber, wie schon gesagt, dass sie nichts mitgenommen hat. Ihr Geld ist noch zu Hause, ihr Ausweis ist zu Hause, ihr Sparbuch ist unberührt. Außerdem war zu dem Zeitpunkt gerade ihr Bruder von der Universität zu Hause und der war ihr ein und alles. Also wenn sie gegangen wäre, sagen Leute, die sie kannten, dann wäre sie niemals zu einem Zeitpunkt gegangen, wo gerade der Bruder zu Hause gewesen ist. Also freiwilliges Verschwinden fällt auf jeden Fall erstmal raus. Dazu kommt ja auch, dass sie nicht wusste, wo dieser Ausflug hingeht. Also da im Vorfeld irgendwas zu planen, ist ja auch hinfällig. So. Das gilt aber natürlich auch für eine mögliche Entführung. Also wenn man nicht wusste, wo der Ausflug stattfindet, dann würden auch mögliche Entführer oder so erstmal nicht wissen, wo es hingeht. Und es hätte auch keinen großen Grund gegeben, sie zu entführen. Die Familie war jetzt nicht wohlhabend oder so. Allerdings sagen manche Mitschüler aus, dass dem Bus an diesem Tag ein Auto gefolgt ist. Und die meinen, dass in diesem Auto jemand saß, der nicht unbekannt ist. Calvin Bowman. Und Calvin Bowman ist jemand, der durchaus ein Rachemotiv hätte Tranny gegenüber. Der war auch auf der Schule, der kam aus sehr, sehr armen Verhältnissen und war aber ein guter Sportler, Baseballer und Footballer und wollte dann dadurch Stipendium erreichen und quasi der Armut entfliehen und an die Universität kommen. Der war aber irgendwie auch besessen von Tranny und so ein bisschen verliebt in die. Aber wie gesagt, die durfte keine Freundschaften pflegen und auch keinen Partner haben. Und so ist er dann eines Tages auf Drogen, weil der so ein bisschen auch mit Drogen experimentiert hat, quasi bei ihr eingebrochen, um sie quasi zu entführen und mit ihr durchzubrennen. Ist dann quasi in ihr Schlafzimmer eingebrochen. Dabei hat ihre Mutter ihm in den Fuß geschossen. Und die Familie konnte ihn quasi mit Waffengewalt vertreiben und er hat dann daraufhin eine Vorstrafe gehabt und den kaputten Fuß durch diesen Schuss und dadurch ist die Sportkarriere hinfällig gewesen und also seine Zukunftsplanung. Und während er dann quasi verurteilt wurde für diesen Einbruch, hat er der Familie auch im Gerichtssaal Rache geschworen. Also es gibt quasi da ein durchaus Motiv.
Okay, das ist eine sehr interessante Wendung dieser Geschichte tatsächlich. Ganz schön unheimliche Aktion, da nachts einzubrechen. Und ich bin ja gegen Waffengewalt, aber da kann er eigentlich noch froh sein, dass es nicht schlimmer ausgegangen ist. Und auch ganz schön dumm, so seine Karriere derartig aufs Spiel zu setzen. Also ich weiß nicht, Liebeskummer oder was auch immer hin und her. Aber da jetzt auf die Idee zu kommen, bei jemandem einzubrechen und die Person irgendwie zu entführen und mit der abzuhauen, ist schon ziemlich daneben.
Ziemlich daneben, ja. Und er ist wohl auch so ein Typ, der Trannys Eltern und auch Tranny für das Platzen seiner Träume verantwortlich macht, obwohl es ja letztlich seine Aktionen waren, die dazu geführt haben. Also er ist ja nicht wegen Einbruch verurteilt worden, weil nichts gewesen ist, ne? Und dieser Schuss in seinen Fuß ist ja nicht durch Zufall oder durch Böswilligkeit abgefeuert worden.
Ja, genau.
Dadurch rückt auch jemand anders wieder so ein bisschen in den Fokus, denn dieser Calvin Bowman ist ein guter Freund von Robert Simpson, dem Freund, der auf sie aufpassen sollte.
Ah ja.
Und da könnte man jetzt ja eventuell vermuten, dass der sie dann quasi in die Falle gelockt hat, dass sie mit ihm dann quasi zu dieser Straße gewandert ist und da Bowman mit dem Auto gewartet hat. Es gibt, wie gesagt, viele Schüler, die ihn in einem Auto gesehen haben wollen, da in der Ecke des Parks.
Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass Robert Simpson keinen Bärenspuren gefolgt ist, sondern dass er sich mit ihm getroffen hat, um 8 Zigaretten zu rauchen zum Beispiel.
Möglich, ja. Calvin Bowman.
Aber du hast mir ein Bild geschickt von einem Herrn mit einem Vollbart, das ist aber Herr Dunlop.
Das ist Herr Dunlop, ja.
Ja, okay.
Calvin hat zwar kein Auto, aber das heißt ja nichts. Also er könnte sich ja eins geliehen haben oder so.
Ja.
Robert macht sich auch so in Folge so ein bisschen verdächtig. Der besucht die Familie von Tranny und äußert gegenüber ihrer Schwester Tina, die spricht halt quasi diesen Verdacht an, dass Calvin Bowman was zu tun hat. Und Robert sagt halt, wenn Calvin was damit zu tun hatte, dann ist sie auf jeden Fall tot, Tranny. Also ganz komisch. Tina empfindet das auch als irgendwie total pietätlos, dass er so knallhart sagt, ja, wenn Calvin was damit zu tun hat, dann ist Tranny tot. Und er sagt aber, dass er nicht glaubt, dass ihr was passiert ist. Er glaubt, dass sie mit einem notgeilen Tramper durchgebrannt ist. Also auch so eine despektierliche Art, über jemanden zu sprechen, den man eigentlich mag. So die Schwester deines besten Freundes, ne, da sprichst du ja eigentlich nicht so drüber.
Nee, genau, finde ich auch.
Und er verhält sich generell komisch. Er versucht auch so ein bisschen da so in die Ermittlungsarbeiten irgendwie Einblick zu nehmen. Er besteht darauf, dass er das Telefon der Familie irgendwie, dass er das beantwortet, dass er so diese Suchmaßnahmen koordiniert und die Eltern sagen ihm dann irgendwann so, ey, bei allem Respekt, du bist halt irgendwie ein Freund unseres Sohnes, aber du hast hier einfach mal nichts zu koordinieren und nichts verloren. Aber so im Nachhinein kommt das den Leuten halt vor, als ob er irgendwie so Informationen bündeln wollte.
Mhm.
Und eines Tages sitzt Trannys Bruder bei ihm im Auto und die fahren durch die Gegend und unterhalten sich. Und dann fällt Trannys Bruder in der Ablage des Autos Trannys Kamm auf. Dieser weiße, hochwertige Kamm, den sie immer bei sich hatte.
Ja.
Der jetzt in Roberts Auto liegt und er spricht den drauf an und der sagt, ja, den hat sie mir gegeben an dem Tag, als wir unterwegs waren, ich sollte drauf aufpassen. Und das ist für ihren Bruder total unrealistisch, weil sie den einfach nie aus der Hand gegeben hat. Aber Robert äußert sich auch nicht mehr dazu, er wird auch nicht mehr befragt. Wie gesagt, sein Vater ist der Bezirksstaatsanwalt, er wird dann da mit Samthandschuhen angefasst. Eine andere Schülerin der Schule fällt dadurch auf, dass sie auf einmal eine Halskette und einen Ring trägt, der sehr nach diesem Schmuck von Tranny aussieht. Und später auch, also der ist ja mit ihr verschwunden quasi, diese teure Halskette und dieser Ring. Und sie wird dann daraufhin angesprochen von Lehrern und sie verweigert aber die Aussage, woher sie die Sachen hat, sagt aber, sie gibt die Sachen der Familie von Tranny zurück. Also impliziert damit schon automatisch, dass es wirklich auch ihr Schmuck ist. Sagt aber nicht, woher der kommt. So.
Mhm.
Und jetzt haben wir also schon zwei Schüler, die sich irgendwie mysteriös verhalten. Die Polizei stellt dann auch an dem Kamm von Tranny Roberts Haare fest. Also der hat sich offensichtlich auch damit gekämmt, was ja auch irgendwie ein bisschen schräg ist. Also auch wenn das Szenario stimmt, dass gesagt wird, so hier, pass mal drauf auf, dann den zu benutzen, ist, finde ich, sehr, sehr seltsam.
Macht man eigentlich nicht, ne?
Ja. Aber dem wird, wie gesagt, nicht nachgegangen. Auch bei dieser Schülerin mit dem Schmuck wird nicht nachgehakt. Und so gibt es dann erstmal lange einfach gar nichts mehr. Tina, die Schwester von Tranny, behauptet später, dass sie irgendwie an der Schule rumgefragt hat und dass dann irgendwie eine Schülerin, die sie nicht näher benennen kann, zu ihr gesagt hat, sie soll aufhören nachzuforschen, sonst würde es ihr gehen wie Tranny. Und eine Internetdetektivin, so eine junge Frau mit großer True-Crime-Affinität, die macht dann irgendwann so eine Umfrage an der Schule, spricht mit Schülern und also so mit Schülern mittlerweile im Erwachsenenalter, ne? Jahre später. Und da bekommt sie von einigen anonymen Leuten zu hören, dass das ein offenes Geheimnis ist, dass sie auf diesem Ausflug umgebracht wurde. Und manche sagen, dass sie keine halbe Stunde gelebt hat auf diesem Ausflug und dass sie in einer Gegend verscharrt wurde, die Mellingers Death Ridge heißt. Aber da kann ihre Leiche auch nicht gefunden werden. Also die Leiche wird nicht gefunden.
Dann kann aber diese Sichtung auch nicht stimmen um 14.40 Uhr.
Genau, dann wäre auch das, also diese Todestheorie geht davon aus, dass mehrere Schüler oder viele Schüler irgendwie in diesen Tod involviert sind und halt eine Absprache getroffen haben, das zu vertuschen.
Und was sollte deren Motiv gewesen sein?
Das ist die Frage. Aber es ist ja schon auch irgendwie auffällig, dass so ihre Gegenstände irgendwie so verteilt wurden. Ne? Also Robert hat diesen Kamm, dieses Mädchen hat irgendwie den Schmuck von Tranny. Da wird dann irgendwie kolportiert, ja, sie hat den Schmuck beim Händewaschen ausgezogen und dann vergessen und dann ist das irgendwie weggekommen. Aber warum sollte man eine Halskette ausziehen, wenn man sich die Hände wäscht? Das ist,
ja, eben.
Das ist vollkommen
ja, und sie hat das ja alles nicht gemacht. Die Sachen waren ja immer ganz eng an ihr sozusagen, wie du es eben beschrieben hast. Von daher ist es ja sehr unwahrscheinlich, dass sie das dann gemacht hätte und die ausgezogen hätte.
Genau. Eine gängige Theorie ist halt, dass Robert irgendwie schon länger so ein bisschen Auge auf sie hatte. Wie gesagt, er hat sie auch immer wieder in diesem Café besucht, wo sie gearbeitet hat. Und dass er dann da vielleicht irgendwie zudringlich geworden ist während des Ausflugs und sie das einfach nicht erwidert hat und es dann da zu irgendeiner Tat kam. Dann gibt es halt die Theorie mit Calvin, wie gesagt, der durchaus ein Rachemotiv hat und gesehen wurde von Schülern. Das wird aber, ja, das wird auch angezweifelt, das ist nicht hundertprozentig bestätigt. Die Zigarettenstummel, die Hinweise darauf, dass jemand gewartet haben könnte. Ja, es gibt viele, viele Möglichkeiten. Gegner der Entführungstheorie sagen immer, woher hätten Entführer wissen sollen, wo man auf sie warten musste, weil das Ausflugsziel ja erst kurzfristig bekannt gegeben wurde.
Stimmt auch.
Da muss man aber kurz zu anmerken, Mr. Dunlop, der neue Lehrer, der war wie gesagt ein junger Typ und dem war sehr daran gelegen, so guten Kontakt zu seinen Schülern zu haben. Und der hat mit manchen Schülern auch manchmal in der Freizeit was gemacht. Und der war kurz vor dem Ausflug mit einigen Schülern angeln. Die haben einen Angelausflug gemacht. Und jetzt kann man halt die Theorie so spinnen, dass der vielleicht sich da verplappert hat bei diesem Angelausflug oder das da schon gesagt hat und manche Leute eben schon vorher wussten, wo es hingeht.
Ja, ist vielleicht möglich, ne? Warum nicht?
Tja, das ist der Stand der Dinge, ne? Also es ist nicht gefunden worden, auch in dieser Mellinger Death Ridge, wo manche Leute gesagt haben, da ist die Leiche vergraben, da wurde sie gesucht, aber nicht gefunden. Das ist so eine enge Schlucht. Da habe ich dir auch ein Foto von geschickt, das ist das letzte Bild, das ich dir geschickt habe. Das ist so ein Wanderweg, der durch so eine Schlucht geht. Aber auch da, ja, konnte man sie nicht finden. Das deutlichste Motiv hätte eben dieser Calvin Bowman, der wurde aufgrund dieses Einbruchs eben zu 2 Jahren Haft verurteilt, musste aber nur 6 Monate absitzen und hat, wie gesagt, Rache geschworen und hat auch seine Karriere verloren, auch durch seine Handlung natürlich.
Gab es von dem keine Bilder eigentlich?
Doch eins, aber das war so schlecht, das konnte ich dir nicht schicken.
Ja, okay.
Da gibt es auch Lehrer, die sagen, die haben den an dem Tag in der Schule gesehen, aber es wurde nirgendwo vermerkt. Also das hätte auch sein können, dass die sich einfach am Tag geirrt haben. Und der ist später noch dadurch auffällig geworden, dass der als im Erwachsenenalter dann tatsächlich auch aufgrund von Vergewaltigungen verurteilt wurde. Also durchaus jemand, der eine gewisse Gewalttätigkeit und kriminelle Ader im Blut auch hat, offensichtlich. Ja.
Ja.
Also, ja, durchaus nicht auszuschließen, dass der was mit dem Fall oder mit dem Verschwinden von Tranny zu tun hat. Mr. Dunlop, der wird dann aufgrund der ganzen Sache berufsunfähig, der nimmt sich das sehr zu Herzen und kann dann seinen Beruf quasi nicht mehr ausüben, weil er sich das nicht verzeiht, dass er da einen Schüler verloren hat oder eine Schülerin auf diesem Ausflug. Wobei, ne, ich meine, wie willst du 40 Leute alleine im Blick behalten? Das ist unmöglich. Das ist,
ja, ist halt auch ein super schlechter Betreuungsschlüssel, ne?
Ja.
Also ich weiß halt nicht, wie weit so diese Aktion auf seinem Mist gewachsen ist oder ob das zu dieser Zeit gang und gäbe war oder was auch immer. Aber da dachte ich von vornherein auch so, wow, okay. 40 Schüler, eine Lehrperson, das ist gewagt und dann so ein Ausflug mit freien Zeiten und so und einem Treffpunkt ist nicht ohne, ne?
Ja, ja. Definitiv.
Nicht. Schade ist natürlich wirklich auch schade, dass es halt so eine Person traf, die ganz offensichtlich sehr ambitioniert im Job war und einfach, glaube ich, auch eine coole Person war, eine wertvolle Person im Prinzip auch für die Schüler so in der Erziehung und so. Ja.
Ja, auf jeden Fall. Ja, es gibt die obligatorischen Sichtungen, so wo dann Leute sie gesehen haben wollen, in verschiedenen Ortschaften, bei verschiedenen Gelegenheiten, in Begleitung oder ohne Begleitung, aber nichts davon kann verifiziert werden. Das haben wir in jedem vermissten Fall.
Ja.
Und ihre Familie wird auch nie erfahren, was mit ihr passiert ist, denn ihr Bruder stirbt im Jahr 2000 im Alter von 42 Jahren, ihre Schwester stirbt ebenfalls mit 54 und auch ihre Eltern sind in den frühen 2000ern verstorben. Also quasi die Leute, die es interessiert hätte, die ihr nahe standen, die werden, falls es noch irgendwann eine Auflösung gibt, die nicht mehr mitbekommen.
Oh Mann, die Armen.
Ja, also ich persönlich, ich halte diese Calvin Bowman-Spur für vielversprechend, aber ich hätte auch bei Robert
Ich
Simpson mal,
auch.
ich hätte bei Robert Simpson auch mal mehr nachgebohrt.
Ja, da finde ich doch durchaus am meisten. Also ich finde jetzt gerade dieser Kamm, der aufgetaucht ist,
Ja.
der sollte doch Grund genug sein, ihn mal so ein bisschen genauer zu verhören.
Ja.
Ich weiß es nicht. Also ich finde so dieser Gruppenmord, da fehlen mir so ein bisschen auch die Beweggründe.
Ja, die war wohl so ein bisschen so eine
Und
Außenseiterin und auch so ein bisschen so ein Mobbing-Opfer, aber jetzt nicht so.
ja, das, also ich finde das ganz schön gemein tatsächlich, was sie so rückwirkend über sie erzählt haben, weißt du? Also irgendwie wie mit einem Notgeilen, was war das?
Ja, das war Robert, ne? Das war
Ja,
Robert.
der das behauptet hat. Und
Ja.
dann aber auch, also ich habe so das Gefühl, dass das so ein bisschen respektlos tatsächlich auch so ein bisschen über sie gesprochen wurde, was du bisher erzählt hast. Und
Ja, sie hatte halt so eine
da,
Außenseiterposition. Sie war halt aufgrund ihres starken Glaubens und ihrer konservativen Erziehung so ein bisschen so eine Außenseiterin. Ich hatte in meiner Realschulklasse auch so Leute aus so einer Freikirche und die waren halt einfach so ein bisschen allein dadurch irgendwie Außenseiter, dass die einfach so viele Sachen nicht durften, dass die zum Beispiel auch an bestimmten Unterrichtseinheiten nicht teilnehmen durften, weil es da um Biologie ging oder im Sportunterricht nicht teilnehmen durften, weil man da in Sportklamotten rumgelaufen ist oder so, ne? Und so eine Erziehung macht dich ja automatisch so ein bisschen zum Außenseiter, ne? Wenn du so bei so manchen Sachen einfach so eine Sonderstellung hast, so, ne? Ja, aber, und ich kann mir halt auch vorstellen, dass man dann deswegen so gesagt hat, ja, die ist bestimmt mit irgendeinem Typen durchgebrannt, weil jeder Teenager möchte ja irgendwie, weiß ich nicht, hat Interesse
Ausbrechen.
am anderen Geschlecht oder auch am gleichen, aber will halt auf jeden Fall irgendwie Erfahrungen machen, so in die erste Liebe, emotionale Hinsicht, ne, so, das ist ja ganz normal. Und ja, in vielen ist es halt eben auch drin, auszubrechen. Und das sind ja oft die, die am strengsten erzogen werden, die dann am krassesten ausbrechen, ne? Ich weiß es nicht. Ich persönlich, wie gesagt, hätte bei Robert Simpson mal deutlich mehr nachgefragt. Ich finde es immer wieder verwunderlich. Vor dem Gesetz sind alle gleich, sagt man, aber so, wenn du jemanden kennst, der in der Machtposition ist, oder du bist jemand, der in der Machtposition ist, dann wird dir halt echt nochmal ganz anders die Hand unter den Arsch gehalten als bei einem Normalbürger. Und
Ja,
das ist schon immer
genau,
wieder
ganz.
auffällig. Das ist immer wieder auffällig. Ich hatte neulich was gepostet mit einem Medizinstudenten in Belgien, der eine Kommilitonin vergewaltigt hat, aber nicht verurteilt wird, weil man ihm die Zukunft nicht verbauen möchte. Wir werden demnächst einen ganz ähnlichen Fall mal besprechen, der auch für sehr viel Aufregung gesorgt hat. Und auch da sieht man einfach, was so, ja, gute Beziehungen ausmachen können. Und dass dieser Satz, vor dem Gesetz sind alle gleich, eben auch nur Schall und Rauch ist, ne? Das ist Unsinn.
Traurig, ne? Sehr traurig.
Das ist traurig, aber das ist, ja, ich meine, wir erlauben es irgendwie, ne? So man sieht, dass dieses System teilweise so funktioniert und dass Leute, die einfach Geld haben, dass für die einfach die Regeln nicht gelten und
Ich weiß
wir
nicht,
nehmen es hin, so.
ich weiß nicht, ob man das immer so pauschal sagen kann, aber ich glaube, es gibt diese Extremfälle, wo das passiert oder diese Fälle, über die vielleicht auch niemand spricht. Vielleicht sind es auch deutlich mehr, als man so meint. Aber ich glaube, so eine Zweiklassengesellschaft bildet sich zumindest auch darin ab, als dass Leute mit viel Geld sich einfach auch nochmal ganz andere Anwälte
Ja,
leisten können,
das
die so
ist.
komplett anders auftreten, so in der Gruppe und so. Ne? Also das ist, glaube ich, auch so ein Punkt, wo man sagen kann, okay, an der Stelle kann es nicht ganz fair zugehen.
Das ist auch so, das hat man auch in manchen. Es gibt Fälle, wo das auch so ist, wo Leute auch das gesagt haben. Wir hatten das im Fall Kalinka, wo Dr. Krombach offensichtlich eine Putzkraft in seiner Praxis missbraucht hat und die wollte das zur Anzeige bringen. Und
Ja, genau.
die hat dann halt gesagt, okay, dann kriege ich da ein Schreiben von einer sehr, sehr hochwertigen Anwaltspraxis, die er sich halt leisten kann, die
Genau.
mir halt sagen, dass die mich zerstören werden, wenn ich diese Gerüchte weiter verbreite und dann hältst du halt die Fresse, ne? So.
So, ja, genau. Das ist das Problem.
Ja.
Dagegen anzugehen, wenn man die Hälfte nur von dem versteht, was überhaupt auf diesem Papier steht,
Ja, und wenn du auch
dann
einfach.
ist es natürlich schwierig.
Und wenn du weißt, du hast kein Geld für einen Anwalt und du hast vielleicht eine, weiß ich nicht, eine Rechtsschutzversicherung, aber der Anwalt, den du dir da dann holen kannst, der ist halt einfach nicht so hochwertig wie das Kaliber, was dein Gegner da ins Felde führt, ne, so.
Genau.
Ja, der hat ja auch Jura studiert, aber das waren dann die Gemeinsamkeiten, so, ne. Punkt.
Naja. Ja.
Naja, das ist,
Ja, also es ist schwierig hier an der Stelle. Ich habe so eigentlich gar keine Richtung, in die ich gehe. Also klar, irgendwie am ehesten ist halt diese Calvin-Bowman-Theorie irgendwie denkbar, weil hier ein begründetes Motiv vorliegt, würde ich mal sagen.
Ist mir fast schon zu einfach tatsächlich.
Es ist manchmal ist auch einfach das Wahrscheinlichste, ne?
Das stimmt, aber ich denke mir immer so, das könnte auch einfach so eine Sündenbock-Geschichte sein, ne? Also so jemand wie Robert zum Beispiel, wenn Robert das...
Dass der das war und der aber ihn dann ins Spiel gebracht hat, ja, das kann auch sein. Ja. Aber welchen Grund solches Motiv sollte Robert haben?
Ja, wie gesagt, vielleicht verschmähte Annäherungsversuche, verschmähte Gefühle. Und das ist ja auch oft so. Dazu würde auch diese despektierliche Abfälligkeit passen, mit der er dann über sie gesprochen hat. Das ist ja ganz oft so. Man beobachtet das bei ja, unsicheren Männern ja häufig, dass die, keine Ahnung, sich einer Frau annähern und dann kriegen die einen Korb. Und statt das irgendwie dann so zu nehmen und zu sagen, jo, alles klar, ist okay, wird die Frau dann abgewertet. So, weißt du, ja, die ist mit einem notgeilen Tramper abgehauen, die Schlampe, so nach dem Motto, so,
ja,
ne?
Ja, ja.
So, das würde passen, das ist so ein fragiles Ego-Ding, was gar nicht so selten vorkommt.
Also ich finde es, ja, es ist durchaus möglich. Ich finde diese Aussage krass von mittlerweile erwachsenen Leuten, ja, als diese Internetreporterin dann irgendwie aufschlug, zu sagen, jeder weiß, dass sie nur 30 Minuten diesen Tagesausflug, diesen Schulausflug überlebt hat.
Ja.
Was ist denn das für eine Aussage? Ich finde das so respektlos.
Ja, weil das tatsächlich ja auch implizieren würde, dass wirklich viele, viele Schüler lügen. Ne? Also eben, weil, wie gesagt, die Timeline dann nicht stimmen würde, die Sichtung nicht stimmen würde. Also da, das ist schon sehr, sehr komisch tatsächlich, ja.
Ja, ich finde aber auch Erwachsene reden ja nicht so, weißt du?
Ja, eigentlich.
Also das ist, eigentlich, ne? Also wenn das jetzt irgendwie, keine Ahnung, der pietätlose Flurfunk zu dieser Zeit unter den Schülern war, okay, mag sein, weißt du?
Ja.
Aber dass halt Erwachsene so eine Tonalität mitnehmen und dann irgendwie quasi in der Rückschau so über einen vermissten, wahrscheinlich Todesfall sprechen, das finde ich halt so ein bisschen unschön und sehr schwierig tatsächlich.
Ja, ja, definitiv. Ich finde es auch sehr komisch. Aber das ist interessant natürlich, das zeigt ja was anderes, ne? Das zeigt, also wenn dann irgendwie Jahre später, wenn die Leute befragt werden, da irgendwie noch so ein den Leuten die Frage irgendwie so ein Hass entgegen brandet, ne, schwappt, dann gibt das ja auch so ein kleines Schlaglicht, wie man sie gesehen hat und dass sie vielleicht doch auch ein größerer Außenseiter war, als es allgemein bekannt ist. Ne?
Ja, aber weißt du, das meinte ich ja eben. Wir haben jetzt, du hast gesagt, es war eine Internetreporterin, das war vielleicht die 90er, 2000, frühen 2000er Jahre, weiß nicht, als die Person dorthin diese Interviews durchgeführt hat.
Ja.
Und wie sehr kann man denn eine Person aus der Jugendzeit hassen, um als Erwachsener, also wir reden jetzt hier von Leuten, die dann wahrscheinlich auch mindestens Mitte 30 waren oder so, so noch über die zu sprechen oder nach wie vor diesen Hass so in sich zu haben?
Ich habe keine Ahnung. Es ist einfach nur so ein Gedanke, den ich hatte, als ich das gehört habe. Ne, da kam es mir einfach vor, als ob da noch viel brodelt und viel Antipathie irgendwie mit transportiert wurde. So, ne?
Ja.
Keine Ahnung, ich halte das für Unsinn. Diese Theorie, dass da quasi eine Schülerverschwörung stattgefunden hat und irgendwie die das gemeinsam vertuscht haben, das glaube ich nicht. Ist natürlich möglich, nee,
also,
aber es ist...
Also ich hätte jetzt eher gesagt, da haben sie sich versucht irgendwie, da wollten sich so ein paar Kids aufspielen, ein bisschen sich als cool verkaufen und haben sie dann so ein bisschen Geschichten erzählt. So wirkt das auf mich.
Ja, da gehe ich mit.
Ja, Erinnert mich ja so ein bisschen an Nebelwald natürlich, mit der Ausnahme, dass es hier keine Leichen gibt oder keine Leiche. Aber dieses Verschwinden im Wald, da gibt es eine gewisse Parallele, muss man schon sagen. Ne? Auch weil es diesen Trail gibt. Und doch sehr unzufriedenstellend das Ganze hier.
Ja, definitiv.
Also einfach nur, sie ist einfach nur verschwunden und unterm Strich weiß man gar nichts. Man hat die paar Kippen und das Bier und den Schmuck und den Kamm. So, das war's eigentlich.
Das deutet für mich schon darauf hin, dass sie irgendwie da weggebracht wurde. Weil, also angenommen, sie wäre da jetzt vielleicht verunglückt oder da ermordet worden. Wie gut hätte man sie verstecken können in der Kürze der Zeit, bevor die Suchmaßnahmen stattgefunden haben? Wie gesagt, der Park wurde unfassbar massiv durchsucht. Die Ranger meinten, die haben da quasi jeden Stein umgedreht und die kennen das Gebiet ja auch. Die haben auch in, weiß ich nicht, irgendwelchen abgelegeneren Spots gesucht. Ne? Es gab Suchhunde, ja. Es gab monatelang quasi Suchen nach ihr. Selbst wenn die Leiche irgendwo gelegen hätte, wo sie unwegsam ist, keine Ahnung, Tierfraß oder so, die hätten, also Tiere, wenn die dann so eine Leiche fressen, dann transportieren die oft irgendwelche Knochen durch die Gegend, dann findest du irgendwo die Knochen nochmal. Ne? Ich glaube, die ist, wenn sie umgebracht wurde, also oder so, die ist da weggebracht worden, dann ist woanders
geht was gar nicht passiert. Anders, ja. Genau. Das muss eigentlich so sein. Ne?
Und jetzt ist halt die Frage, so aus Eigenantrieb und dann ist was passiert oder weggebracht worden, tatsächlich entführt worden. Ja.
Sehr schwierig, sehr, sehr traurige Geschichte auf jeden Fall.
Da richtet sich natürlich wieder die Frage an die Community, das ist dann wieder so der Punkt, wo ihr eure lustigen kleinen Detektivmützen aufsetzen könnt und uns erzählen, was ihr denkt und was ihr für Theorien habt. Ich vorverurteile Robert Simpson massiv, aber kann ja auch sein, dass ich was übersehe. Wie gesagt, kann auch sein, dass es die Schülerverschwörung war oder sie ist durchgebrannt und ist jetzt bei der Fremden Legion, weiß man nicht, wie halt Martin Bach am Anfang unterstellt wurde. Ja.
Martin Bach ist ihr jetzt unterstellt, weil sie ja vor ihm da war.
Ja.
Okay, der war also wirklich, war geschmacklos. Zieh zurück, tut mir leid, das war nicht gut.
Wie gesagt, lasst mal eure Theorien gerne hören und erzählt mal, was ihr denkt. Ich bin sehr gespannt.
Ja, macht das mal, Leute. Also, ich stehe so ein bisschen im Lernen hier. Ich habe das Gefühl, man kommt hier sehr schlecht weiter.
Ja, ist so.
In diesem Fall.
Ist so. Wir haben natürlich,
also, das ist so irgendwie ein total seltsamer Fall.
Ja, wir haben nicht viele Informationen und wir haben wieder mal ein mysteriöses Verschwinden und diesmal halt auch in so einem Setting, wo es eigentlich schwer ist zu verschwinden, weil da halt eben die ganzen Schüler ja unterwegs waren und man sie hätte sehen können, aber auf der anderen Seite eben wieder das Gebiet so weitläufig ist, dass es eben doch geht, sich da zu verlaufen und zu verschwinden. Ne?
Ja, und das muss man vielleicht dazu auch noch sagen, das ist schon wirklich bemerkenswert, dass es irgendwie passiert ist, was auch immer passiert ist, aber dass halt wahrscheinlich 39 andere Schüler nichts davon mitbekommen haben.
Plus der Lehrer, ja.
Plus Lehrer, ja. Also 40 Menschen, die es nicht mitbekommen haben. Das ist doch wirklich verrückt.
Ja, das ist richtig so. Ne? Also wenn sie um Hilfe geschrien hätte oder so, das hätte man vermeintlich ja irgendwie hören müssen. Also was auch immer da passiert ist, vielleicht hatte sie gar keine große Möglichkeit, um Hilfe
zu
rufen.
Genau, also das denke ich wohl auch. Es muss schnell gegangen sein. Aber offensichtlich gab es auch keine Verletzungen, denn sonst hätte man ja wahrscheinlich irgendwas Blut oder sowas gefunden, irgendwelche Spuren.
Naja gut, 1976.
Hätte es gegeben.
Es ist 1976 und wenn dann da jetzt, weiß ich nicht, Blutspuren, wie gesagt, es war neblig, es war feucht, ich weiß gar nicht, inwieweit das auf so einem dunklen Waldboden aufgefallen wäre.
Ob man die hätte sehen können überhaupt, ja. Ne? Ist schwierig zu finden, ne? Auf jeden Fall. Ja, jedenfalls ist das auf jeden Fall noch eher noch ein Grund, wenn man sagt, wenn man das mal so ein bisschen weiterspinnt, dass so diese Gruppenmord-Theorie vielleicht doch stimmen könnte, weil das würde ja wirklich auch bedeuten, dass, keine Ahnung, sich ein paar von denen zusammengeschlossen haben, lass mich mal sagen, 5, 6 oder so, dass die sehr weit weggegangen sind von dem Weg der anderen oder so, sich ganz bewusst halt quasi in eine andere Richtung begeben haben. So, weißt du, das wäre halt vielleicht noch eine Möglichkeit, die damit zusammenhängen könnte, dass niemand was mitbekommen hat, obwohl ich an diese Theorie nicht glaube.
Ja, wir werden es letzten Endes wahrscheinlich nie erfahren. Wir können jetzt wirklich nur die Theorien der Community uns reinziehen und da vielleicht dann noch irgendwie gucken, ob wir was übersehen haben. Vielleicht ist da was Passendes bei. Aber es wird wahrscheinlich keine Lösung geben. Vielleicht wird irgendwann mal die Leiche gefunden irgendwo und dann kann man weiter spekulieren, je nachdem, wo sie dann gefunden wird, wie die Auffindesituation ist. Aber solange das nicht passiert, ist alles reine Spekulation.
Ja, sehr schrecklich für die Familie.
Ja, definitiv.
Und für sie natürlich auch, ja.
Tja, hast du was mitgebracht, Daniel? Hast du ein One Love, hast du ein Dislike, hast du einen Track der Woche?
Oh ja, ich hab einen Track der Woche. Den habe ich aber nur einmal gehört, fand ich aber direkt gut. Und zwar von Kendrick Lamar, Luther. Sehr gutes Ding.
Ja, ganz, ganz geil, das stimmt, ja. Das
ist wirklich sehr gut. Ich mag die Art und Weise, wie Kendrick Lamar zumindest in seinen Musikvideos eigentlich so Geschichten erzählt und sich komplett löst von irgendwelchen Normen und Konventionen, was so das normale Hörempfinden betrifft. Also ich habe das Gefühl, dass es immer irgendwie auseinandergeschnitten ist. Ich habe keine Ahnung, ob die Tracks auch so auf den Alben sind, dafür höre ich das dann doch viel zu wenig, aber ich denke mir immer wieder, wenn ich ein Musikvideo von ihm sehe, also irgendwie ist so viel aneinander gehackt und dann entzweit und geschnitten und dann wieder in verschiedenen Stilrichtungen zusammengewürfelt, dass ich mir denke, so richtig Musik, wie man es jetzt so aus dem Radio kennt, sag ich mal, oder mit so einer keine Ahnung, was das für ein Takt ist, was für ein Rhythmus, der normalerweise so irgendwie, keine Ahnung, in moderner Musik gegeben ist, Viervierteltakt oder sowas, all das trifft hier nicht mehr zu. Und das finde ich irgendwie ganz interessant bei ihm. Sehr virtuos.
Ja, Konvention brechen ist irgendwie immer ganz geil, wenn es dann auch noch gut klingt, ne? Warum nicht?
Ja.
Ja.
Und du?
Ja, Track der Woche habe ich auch. Ich bin nochmal bei Jay Electronica hängen geblieben. Das ist ja so ein bisschen so, dass große Versprechen im Hip-Hop, das nie so richtig aufgegangen ist. Also so ein Typ, der so einen fast schon mystischen Stand hat, der irgendwie bei verschiedenen Labeln schon ja unter Vertrag stand. Bei Griselda, bei Jay-Z wollte ihn sein, Nas wollte ihn sein, der so als das nächste Next Big Thing irgendwie gesehen wurde, aber irgendwie nie so richtig veröffentlicht hat, außer so ein paar Sachen. Aber die Sachen, die er veröffentlicht hat, sind halt übertrieben geil und Exhibit A ist einer der besten Tracks, die es insgesamt so gibt, finde ich. Das ist mein Track der Woche. Und ich habe auch einen One Love. Ich habe einen One Love aus der Tierwelt. Ja, ich liebe Kolibris. Ich finde, das sind vollkommen unterschätzte, geile Tiere.
Auf jeden Fall sehr schöne Tiere
auch. Schöne Tiere, possierliche Tiere und auch einfach witzige, anmutige, liebenswerte kleine Vögelchen.
Das stimmt wohl, auf jeden Fall. Und unterschätzt auch, weil sie irgendwas Besonderes können, oder?
Ja, die können,
einfach nur unterschätzt.
Die können in der Luft stehen.
Die können in der Luft stehen.
Ja, also.
Also, aber sie flattern, ja, sie bleiben einfach auf der Stelle. Aber sie fliegen auf der Stelle.
Die können halt einen, die haben einen so schnellen Flügelschlag, dass sie quasi in der Luft stehen können.
Cool. Ja. Das ist wie Roadrunner quasi.
Ja.
Ja, stark auf jeden Fall. Das ist wirklich unterschätzt.
Ja, vollkommen. Also, ja, Dislike habe ich keins mitgebracht. Ich dachte, ich verbreite einfach nur Kolibri-Liebe heute und ja.
Ich würde sagen, wir sollten mit dieser Kolibri-Liebe aus dieser Folge rausgehen. Das ist einfach perfekt.
Ich finde auch, okay. Also
wir brauchen alle ein bisschen mehr Kolibri in uns. Wir brauchen
alle viel mehr Kolibris.
Ja.
Das ist das Schlusswort für heute.
Und Leute, kommt jetzt ja nicht auf die Idee zu sagen, ich trinke Red Bull, denn der verleiht Flügel. Achtung, Negativwerbung. Wenn ihr gute Drinks trinken wollt, ja. Jetzt kommt die Werbung. Trinkt, oh, nein, Red Bull ist auch cool, aber
Holy ist besser.
Holy ist halt saugut.
Und noch, noch besser ist, wenn man mit Blutrausch 5 bei der Erstbestellung 5 Euro spart oder mit Blutrausch 10% als Bestandskunde. Das ist, besser geht's gar nicht. Und wie gesagt,
also eben,
das ist viel besser als alle anderen Getränke. Alle.
Ja, es gibt eigentlich eine Kolibri-Variante nicht, sollten wir mal vorschlagen.
Müssen wir mal vorschlagen. Aber was es gibt, ist bald wieder live Blutrausch, 4.5. in Limburg. Da sind noch Karten verfügbar für Hamburg. 8.11. sind schon Karten da, da könnt ihr schon im Vorverkauf aktiv sein. Ich poste den Link immer wieder mal in der Story. Bei allen anderen Sachen halten wir euch natürlich auf dem Laufenden. Ansonsten gibt es die üblichen Möglichkeiten der Unterstützung. Merch, Kofi und natürlich die Möglichkeit, uns einfach positiv zu bewerten auf irgendwelchen Plattformen der Wahl und ja, Mundpropaganda machen. Erzählt von uns, folgt uns, vergrößert die Community, seid einfach ein Teil der Rauschis. Rauschis klingt so nach Drogen-Selbsthilfegruppe, aber seid einfach Teil des Ganzen. So.
Das ist das Problem. Ich find Rauschis süß, aber tatsächlich ist das ein Problem, ja.
Kommt einfach in die Community, Punkt. So, reicht.
Genau, es kommt, werdet Rauschinatoren oder so.
Das reicht jetzt so. Das Wort zum Sonntag und
so, das rauscht jetzt.
Das rauscht jetzt. So, wie gesagt, jeder braucht einen Kolibri und kommt in die Community. Danke fürs Zuhören. Tschüss.
Tschüss.